Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich, freue mich, dass doch ein paar Leute gekommen sind und sich interessieren für die Mysterien-Dramen. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Hintergründe namentlich des zweiten Dramas, aber überhaupt der Mysterien-Dramen selber erzählen, so wie wir sie im Tun erleben, möchte ich einmal sagen. Also es wird nicht sehr viel Theorie oder so sein, sondern gerade diese Mysterien-Dramen schreien danach, sie lebendig zu erleben, aus der Sprache heraus zu erleben. Wir sind also ganz, ich sage mal, ganz naiv an den Text herangegangen und gesagt, wir sprechen ihn einfach einmal. Wir schauen, dass wir ihn zum Klingen bringen. Und dabei ist das erste Erlebnis, das man hat, dass die Sprache einfach großartig ist. Was man beim Lesen nicht unbedingt gleich merkt. Also ich zumindest muss gestehen, ich habe sie schon lange Zeit vorher gelesen, mehrmals gelesen, bin ein sehr erfahrener Steinerleser. Und ich hatte immer wieder Mühe, gerade mit den Mysteriendramen, dass ich mich wirklich auskenne, so sicher ungefähr kriegt man es mit, aber so die Tiefe des Ganzen ist mir erst so nach und nach gekommen, wie wir wirklich ins praktische Tun gekommen sind. Und praktisches Tun heißt einmal, mit dem Text zu leben, ihn zu sprechen, ihn zu hören, ihn als Sprache zu erleben, nicht nur als Text zu erleben, sondern als Sprache zu erleben. Und wir haben dann so das Wort geboren, alles was wir haben, steht drinnen. Wir brauchen sonst nichts. Also wir brauchen eigentlich keine Rundum-Informationen in Wahrheit, sondern es lebt alles drinnen. Und Steiner sagt selber, die ganze Anthroposophie steckt drinnen. Und er hat sehr deutlich gesagt, ich müsste jahrelang keine Vorträge mehr halten, wenn man die Mysterien-Dramen richtig nehmen würde. Das heißt, wenn man wirklich erlebend eintaucht in das Ganze. Wenn man sie nur sehr abstrakt, theoretisch nimmt, ist es wahrscheinlich mühsam, aber das ist immer mühsam. Also man muss ins Erleben eintauchen. Wie sagt Steiner schon in der Philosophie der Freiheit, man muss sich der Idee erlebend gegenüberstehen, sonst gerät man unter ihre Knechtschaft. Und das muss man hier erst recht. Also das heißt, wenn man es in abstrakte Gedanken fasst, ist es sehr schwer. Man muss ins Erleben eintauchen und den Mut und die Geduld haben zu warten, bis hier und da wieder einmal ein Geistesblitz kommt, wo man auf einmal erkennt, was wirklich damit gemeint ist. Ich habe immer gesagt, ja, wenn wir es jetzt noch nicht verstehen, macht nichts. Tun wir mal, sprechen wir, haben wir halt einmal noch keine Ahnung. Tun wir, gehen wir durchs Dunkle durch, irgendwann kommt das Licht von selber. Das heißt, das Ziel ist, den Text wirklich als Inspirationsquelle zu nehmen. Nicht als etwas, was ich gleich verstehen muss, sondern als etwas, das beginnt mit der Zeit, mir etwas zu sagen. Und das geht umso leichter, je mehr man am Anfang einmal die eigenen Spekulationen beiseite stellt. Die sind nämlich das beste Mittel, um zu verhindern, dass irgendeine Inspiration reinkommt. Man denkt sich, nein, müsste es nicht so sein oder so oder dieses oder jenes. Und vor lauter Gedanken, die man herumspinnt, kommt gar nichts mehr. Einfach einmal leben mit dem Text. Und es ist ein sehr lebendiger Text. Das wird schon im ersten Drama am Anfang schon im Vorspiel angedeutet, dass eben die Ideen, die da drinnen stecken, die überhaupt in der Geisteswissenschaft drinnen sind, dass dies eigentlich Lebenskräfte sind, dass das etwas Lebendiges ist. Und das heißt auch etwas, was sich in uns als wirksam erweist. Etwas, was nicht bloß im Verstand hängen bleibt, sondern was uns als ganzer Mensch in Wahrheit ergreift und verwandelt. Und das ist ganz stark auch in den Mysteriendramen drinnen. Und ich glaube, alle bei uns, die mitspielen, irgendwo merken, dass das, dieser Text etwas mit uns tut. Manchmal ist schon zu. Also zu leben damit, diese Lebenskräfte herauszuholen, die drinnen sind. Und vielleicht ein bisschen zum Ausgangspunkt, von dem Steiner ausgegangen ist, weil ich jetzt so betont habe, dieses Lebendige und nicht so sehr das Verstandesmäßige. Steiner hat selber immer wieder betont, nichts da drinnen, was er geschrieben hat, ist aus dem Verstand gekommen, sondern er hat es eigentlich niedergeschrieben, wie er es im Geistigen erlebt hat. Das heißt, wenn man so will, geistig gehört hat, wie die Inspiration hereingekommen ist. Und was passiert dann oft? Er war oft selber erstaunt, was dann am nächsten Tag herauskommt. Weil wenn man sich denkt, dann denkt man, ja, es müsste so vielleicht weitergehen, aber wenn die Inspiration kommt, kommt vielleicht eine plötzliche Wendung und es ist ganz anders, als man es erwartet. Also man muss immer wieder mit Überraschungen leben, mit Widersprüchen vielleicht auch leben, weil das Leben ist widersprüchlich. Die Logik ist nicht widersprüchlich, die versucht immer alles abzuleiten, aber im Leben kollidieren verschiedenste Fäden, die in sich zwar logisch sind, aber die dann kollidieren und dann kommt die Entscheidung, geht so oder geht so. Und das ist nicht vorherberechenbar. Und so ist es auch in den Mysteriendramen, und so hat sich Steiner geschaffen. Also es ist nicht etwas, wo man sagt, naja, er hat vorher mal die Idee gehabt, wie das ist, fertiges Konzept, und dann hat er es nicht mehr ausgearbeitet. Er hat sicher natürlich einmal einen Rahmen gehabt, in welche Richtung es gehen soll, aber dann verändert sich das immer wieder. Und wenn man sich auf die Mysteriendramen einlässt, dann ist es sehr wichtig, auch sich auf dieses Lebendige, sich verändern einzulassen. Das heißt, zum Beispiel wir, wenn wir es das zweite Mal wieder spielen, ist es schon wieder was anderes geworden. Und mit jeder Publikum, mit jedem anderen Aufführungsort ist es was anderes. Wir haben der Herr versucht, nicht ein starres Regiekonzept dem Ganzen zugrunde zu legen, sondern dem möglichst viel atmungsfreier Raum zu lassen, dass jeder, der mitspielt, selber etwas findet und umsetzt in seinem Spiel. Und das fügt sich dann schon in ein Ganzes. Man kann ein bisschen helfen und sagen, ja, da kommt was, hol es deutlicher heraus, aber nicht ein fertiges Konzept draufsetzen. Das ist also ganz wichtig, dass man es so wie eine ganz kleine Pflanze behandelt, die sehr sorgsam gepflegt werden will, und dann wächst es mit der Zeit. Und man steht immer am Anfang, also bis das so ein riesiger Baum wird, da vergehen wahrscheinlich noch Jahrhunderte. Also ich bin überzeugt, da ist noch so viel herauszuholen aus den Mysteriendramen, was noch nie herausgekommen ist, nirgendwo. Und das gilt es zu entdecken. Also das ist wirklich ein Projekt für Jahrhunderte, sage ich mal. Für einige auf jeden Fall. Und so wie es auf einer anderen Weise auch Goethes Faust etwa ist, weil dann kann man heute genauso noch spielen und Dinge entdecken drinnen, die ganz lebendig und ganz wichtig und ganz gegenwärtig sind. Und sicher muss man es heute anders spielen, als man es zu Goethes Zeiten gespielt hat. Und wenn man jetzt sagt, also wie hat es Goethe gemacht, so machen wir es jetzt immer. Das wäre wahrscheinlich falsch. Man muss den Goethe von heute holen und man muss den Steiner von heute, das heißt von 2012 herausholen, versuchen zumindest. Das kommt schon durch die Zeit und durch irgendwo. Aber das heißt, Mut, sich darauf einzulassen, sich überraschen zu lassen von den Dingen. Und was auch wichtig ist, was ich auch noch zur Einleitung sagen möchte, es gehört auch immer ein gewisser Humor dazu. Das ist mir ganz wichtig. Nämlich gerade bei den ernsten und sehr esoterischen Dingen. Ich würde das nicht sagen, wenn es nicht Steiner selber gesagt hat. Irgendwo sagt er mal, Grundvoraussetzung ist der Humor. Dann können die Dinge beginnen, esoterisch zu werden. Wenn man den Humor nicht hat, wenn man immer nur sehr, sehr steif, vielleicht sehr andächtig oder scheinheilig, ja, Gesicht bis zum Bauch, genau, dann fällt man nämlich sehr leicht so in die scheinheilige Schiene hinein. Und die ist so ungefähr das absolute Gegenteil von dem, was geistige Erkenntnis und geistige Wahrheit bringt. Dann heuchelt man sich irgendwie vor, weiß Gott, in welchen Sphären man schwebt, und in Wahrheit hat man keine Ahnung. Aber man tut halt so. Und der Humor ist ganz gut, sich einmal bewusst zu machen, wie klein bin ich denn im Vergleich zu dem, was da an Großem vorhanden ist, aber von dem man nur so wenig entdecken kann.
Also einfache Art von Humor ist ja Abstand von sich selbst.
Ja, eben. Die Distanz zu sich selbst zu finden.
In der Ernsthaftigkeit des Schauspiels.
Richtig, ja. Absolut. Also das ist sehr wichtig. Und Helge, ihr die mitspielt, wisst es, wir haben es bei den Proben auch immer lustig auch dabei. Also wir sind nicht immer nur ernst und andächtig wie in der Kirche. Vor allem wird man dann nicht lebendig, dann wird man steif. Humor macht auch lebendig, beweglich. Man muss sich verändern können, man muss sie mit kritischer Distanz betrachten können, dann ist der Humor von selber da und fallen sich nicht selbst allzu ernst übernehmen. Der Ernst der Sache, die drinnen liegt, der kommt schon von selber heraus, je mehr man es leben lässt. Worum geht es also bei der ganzen Sache? Steiner ist ausgegangen von Goethes Märchen, namentlich für sein erstes Drama. Er hat insgesamt 4 Dramen geschrieben. Die 4 Dramen schildern einen Personenkreis, der schicksalsmäßig eng verbunden ist und der hat eine gewisse Entwicklung durchmacht, jeder Einzelne, aber auch die Gemeinschaft. Aber der Ausgangspunkt, wie es im ersten Drama vorhin geschildert wird, ist Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Wie ist das entstanden? Steiner wollte ja von Haus aus einmal einen sehr stark künstlerischen Impuls in die Anthroposophie hineinbringen. Namentlich ab 1907, da gab es in München einen großen, damals noch theosophischen Kongress und die Theosophen, die waren also ganz abstrakt im Grunde, wenn man es genau nimmt. Sie haben halt sehr abstrakt spekuliert über das Geistige und haben alle möglichen Schemata aufgestellt und von Kunst wenig. Und ihm war ganz wichtig, wenn ich das Geistige erleben will, dann ist der beste Zugang dazu einmal die Kunst. Das ist ja auch in der Waldorfpädagogik so wichtig. Kunst als Methode. Auch in der Mathematik zum Beispiel oder egal in welchem Fach, in der Physik. Auch dort kann man künstlerisch, ästhetisch gestalten und erleben und dann kriegt man ganz anderen Zugang zu den Dingen. Also das wollte Steiner auch in die Geisteswissenschaft hineinbringen. Und das hat dann begonnen einmal, indem er bei diesem Kongress den Saal halt vor allem künstlerisch sehr schön ausgestalten ließ, also einmal bildende Kunst auch stark hineinbrachte und dann mit der Zeit eben auch Dichtung, Dramatik und zwar Mysteriendramen, noch nicht seine zunächst einmal, sondern es gab da einen gewissen Édouard Jurer, das war ein französischer Denker, wenn man will, ein französischer Dichter auch, der versucht hat, das alte Mysteriendrama von Eleusis, das damals ja natürlich noch in den Verborgen, in den Tiefen der Mysterien aufgeführt wurde, also nicht öffentlich zugänglich war. Das sind im Grunde die Quellen, aus denen letztlich dann das Theater überhaupt entstanden ist. Heute ist ein kleiner Ausschnitt davon, ein Schatten davon. Aber es gab also dieses wirkliche Mysteriendrama, das aufgeführt wurde für die Mysterienschüler. Also von etwas Fortgeschrittenen wurde das aufgeführt und dieser Édouard Jurer hat versucht, den Text dazu zu rekonstruieren. Und das war das Erste, was Steiner dann einmal zur Aufführung gebracht hat. Aber er hat auch gleich sich gesagt, ja, aber Eleusis griechische Zeit, das ist eine Kulturepoche früher. Heute müssen wir das anders machen. Wir brauchen auch heute in unserer Zeit Mysteriendramen. Und nicht nur Aufwärmer, die von der griechischen Zeit. Wir können was lernen dran, aber wir brauchen unsere eigenen Mysteriendramen. Und da ist er auf Goethes Märchen gekommen, das ja zunächst ein Prosatext ist, und hat sich gedacht, da steckt aber eigentlich die Geisteswissenschaft unserer Zeit in Bildern drinnen. Steiner hat das immer wieder betont, dass die Anthroposophie eigentlich nichts anderes ist, als das, was auch in diesem Märchen von Goethe drinnen steckt. Er sagt, Goethe konnte etwas, nicht ganz bewusst, eher unbewusst, aber in Bildern einfangen, was damals schon so als Anthroposophie eigentlich herunterkommen will. Er konnte sich eben nur noch nicht zum klaren Bewusstsein führen, aber er konnte Bilder daraus gestalten und in diesen Bildern steckt der Keim zur ganzen Anthroposophie drinnen und seine ersten Vorträge gingen über Goethes geheime Offenbarung. Das heißt also über das, was esoterisch, wenn man so will, geistig in Goethes Schaffen drinnen lebt. Und da haben wir einerseits Goethes Faust, da steckt sehr viel drinnen, aber ganz besonders und sehr bildhaft dargestellt eben in diesem wunderbaren Märchen, das aber für den unbedarften Leser wahrscheinlich auch schwer verständlich ist. Bei solchen Dingen, genauso wie bei Goethes Faust 2, wenn man es den ersten Mal sieht, denkt man sich, aha, um was geht es jetzt eigentlich? Der Faust 1 geht ja noch irgendwie, den kann man noch irgendwie verstandesmäßig nachvollziehen, die Handlung, aber beim Faust 2, was da alles für mythologische Gestalten herumwurlen und man liest eine Seite später, also wer war der vorher und warum war der? Keine Ahnung. Also am besten ist, man erlebt die Bilder und sagt, schön war es, aber ich weiß eigentlich nicht, was es war. Es wirkt trotzdem auch. Und so ähnlich ist es im Märchen auch. Er wollte also dieses Märchen dramatisieren und sagt, das soll eigentlich das neue Mysteriendrama für unsere Zeit werden. Nur mit der Zeit, wie es so ist, wenn man das künstlerisch arbeitet, beginnt es sich selbstständig zu machen. Und so langsam ist daraus das erste Mysteriendrama geworden, die Pforte der Einweihung. Man merkt so in den ersten Skizzen, die Steiner dazu gemacht hat, noch deutlich, wie die Personen, die vorkommen, aus dem Märchen hervorkommen. Da gibt es zum Beispiel die zwei Irrlichter. Die zwei Irrlichter, die glitzern und leuchten, die möchten über einen Fluss geführt werden. Und der Fährmann führt sie hinüber, will aber Bezahlung haben, sie zahlen in Gold, in gemünztem Gold, das schütten sie aus, das will der Fährmann aber gar nicht haben. Er sagt, um Gottes Willen, hört auf mit dem Gold, wenn was ins Wasser davon fällt, dann kriegen wir den größten Sturm und das Wasser kommt in Ballung und Bewegung. Also dieses Gold will er nicht haben. Aber die Irrlichter haben halt nichts anderes als dieses gemünzte, abgemessene Gold. Weisheit in geordneten Portionen. Schön mit einem Stempel drauf, jedes hat seinen Wert. Ja, was ist das? Weisheit in Form des logischen Verstandes. Wunderbar gemünzt, geprägt, man kann es aufeinander stapeln, man kann rechnen damit, man kann zählen damit, aber an die Wirklichkeit kommt es noch lange nicht heran. Es ist also sozusagen die unterste Form der Weisheit. Also diese zwei Irrlichter, die tauchen dann in den Dramen auf als zwei sehr unterschiedliche Gelehrte, wenn man so will, oder Erfinder. Da gibt es einerseits den Professor Capesius, das ist ein Historiker, im ersten Drama lernt man ihn kennen, also der Geschichtsvorträge eh sehr lebendig hält, aber doch halt ziemlich aus dem abstrakten Verstand heraus. Nur wenn Sie heute sich die Geschichtswissenschaft anschauen, ist das im Grunde eine sehr abstrakte Sache. Man studiert halt die Quellen und trägt das alles zusammen und möglichst ja nicht irgendwie lebendig das Ganze werden lassen. Weil das könnte ja willkürlich werden. Ist klar, ist die große Gefahr, dass man dann anfängt, in der Wissenschaft in die Fantasterei zu kommen. Also Wissenschaft hat ja auch was Gutes gebracht, dass man sich an die Fakten hält. Aber wenn man in den Fakten erstarrt, ist es auch wieder schlecht. Also das ist zu wenig. Geisteswissenschaft zum Beispiel müsste beides miteinander vereinen können. In den Bildern leben zu können, diese ganze Fülle zu erleben. Und wenn das Erleben da ist, da gewesen ist, dann es auch in klare Begriffe zu fassen, die dann durchaus auch logisch sein können. Und sogar sicher logisch sind. Aber sie sind nicht aus der Logik heraus gefunden, nicht spekulativ gefunden. Weil wenn man nur spekulativ vorgeht, dann haben wir so das, was die Theologie auch gern macht. Ich will jetzt nichts über die Theologen Böses sagen, aber im Grunde besteht es darauf, man denkt über etwas nach, das man selber nicht erlebt. Sondern was halt irgendwie über die Schriften überliefert ist, über die Kirchenväter von mir aus, über die Bibel überliefert ist, und dann interpretiert man es mit dem Verstand. Aber selber hat man keinen erlebenden Zugang zu den Dingen in Wahrheit. Nicht wahr? Und heute ist die Zeit überfällig, wo wir in dieses Erleben hinkommen müssen. Also diese beiden Gelehrten hier, der eine dieser Professor Capesius, der Historiker, und der andere Dr. Strada. Der ist mehr in die naturwissenschaftliche Richtung und in die technische Richtung hinein. Aber auch ganz präziser, logischer, nüchterner Verstand, vielleicht sogar beim Dr. Strada noch mehr in die nüchterne Richtung hinein, mehr in das Arimanische hineingehend, wenn wir es jetzt ein bisschen anthroposophisch ausdrücken. Also das heißt, dieser tötende, abstrakte Verstand, beim Capesius ist es mehr noch so ein bisschen luziferisch, ein bisschen schwelgen ist noch dahinter. Also es sind zwei so Pole, aber beide jedenfalls haben noch nicht dieses eigenständige geistige Erleben. Im ersten Drama sagen sie deutlich, ja, der Mensch kann an das gar nicht herankommen, das ist, kann nicht möglich sein. Strada verzweifelt sogar daran. Also dann so erste Proben bekommt, wo scheinbar das doch für manche Menschen möglich sein könnte. Das erschüttert ihn total, weil das wirft sein ganzes Weltbild durcheinander. Und zwar, wo erlebt er das? Gerade dieser Dr. Strada im ersten Drama, das ist wichtig, nämlich danach fürs zweite. Da gibt es eine Szene relativ spät im Drama, da gibt es den Maler Johannes Thomasius. Dieser Maler entspricht dem Jüngling in Goethes Märchen. Da gibt es also den Jüngling, der nach der schönen Lilie sucht. Und dieser Jüngling ist im Drama, ist, bei Steiner ist daraus geworden, der Maler Johannes Thomasius. Und der nach einigen Krisen ist er so weit gekommen, dass er erste geistige Erlebnisse hat und was er geistig erleben kann, setzt er in das Bild um. Und das, da entdeckt er einfach etwas von dem Geistigen, was in den Menschen lebt. Er porträtiert zum Beispiel diesen Professor Capesius. Also er macht ein Porträt von ihm und alle, die das Porträt sehen, sagen, ich erlebe durch das Bild etwas, was in dem Capesius drinnen steckt, was ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Das Bild macht es eigentlich sichtbar. Nicht nur, das ist ja die Aufgabe der Kunst, in Wahrheit etwas sichtbar zu machen, durch das Sinnliche, was aber sonst kein Mensch sieht. Das heißt, die Farben, die Formen so zu gestalten, dass sie plötzlich zu sprechen beginnen von etwas, was der Durchschnittsmensch zunächst einmal nicht sieht. Weil jeder sonst, der dem Capesius gegenübersteht, bemerkt es nicht an ihm. Aber der Johannes Thomasius sieht mehr. Und das kann er in das Bild hineinbringen. Und der Strada verzweifelt an dem, er sieht es, ja, da sehe ich den Capesius so tief und innig, wie ich ihn noch nie erlebt habe, durch das Bild. Wie geht das zu? Warum kann ich das an ihm nicht sehen? Und wo steckt es in dem Bild? Im Bild sind da nur Farben drauf. Steckt es in den Farben drinnen? Er möchte sogar durchstoßen durch das Bild, weil irgendwo muss dahinter sein. Also die Farben sind drauf, aber eigentlich heben sie sich auf wieder, weil es ist ganz was anderes. Also er malt Gespenster in das Bild. Wo steckt es eigentlich? Er findet es nicht. Also da gelingt es einfach, diesen Johannes Thomasius etwas von dem Geistigen in die Formen, in die Farben hineinzulegen, sodass sie sprechend in Wahrheit werden, zur Seele sprechend. Und zwar ohne logischen Verstand, den braucht man dazu nicht, man muss es nur sehen und dafür lehnen hin. Aber an dem verzweifelt Strada ganz stark, weil er bis jetzt davon ausgegangen ist, also Erkenntnis sucht man eben in Form der Wissenschaft mit dem logischen Denken, indem man äußere Sinnesdaten sammelt und sie in eine logische Ordnung bringt. Und so ist Erkenntnis. Und in 10.000 Jahren wird es nicht anders sein. Wir sind heute noch in einer langen Menschheitsentwicklung bis dorthin gekommen und da ist aus. Da ist fertig. Wir können jetzt vielleicht noch mehr erforschen, aber die Methode ist jetzt ausgereift. Denkt er. Ist sie natürlich in Wahrheit nicht, sondern den Capesius dämmert schon langsam jetzt, dass es eigentlich weitergehen müsste und dass unsere heutige Erkenntnisform nur eine Etappe auf dem Weg ist. So wie frühere Zeiten andere Erkenntnisstufen hatten, die wir oft heute gar nicht mehr nachvollziehen können oder nicht gut nachvollziehen können, zumindest dann nicht, wenn wir nicht Anthroposophie als Hilfsmittel haben. Und Steiner hat dann viele Anregungen gegeben, wo man auch die alten Mythen, die alten Überlieferungen plötzlich ganz anders sieht und versteht, was mit diesen Bildern gemeint ist, weil die Menschen halt anders erlebt haben. Sie hatten die Logik nicht. Logik ist mit Aristoteles gekommen. Vorher gab es es nicht. Und trotzdem waren die Menschen nicht dumm. Und sie haben folgerichtig gehandelt und sie haben gewaltige Kulturen aufgebaut. Wenn Sie denken an die ägyptische Kultur zum Beispiel. Ich meine, die Pyramiden stehen heute noch, sie sind schon ein bisschen angeknappert, aber trotzdem, sie stehen noch. Ich bin überzeugt, unsere Hochhäuser werden in 100 Jahren nicht mehr stehen. Da werden schon sehr angeknappert sein. Also so klein war das nicht. Und so ein Riesenreich zu verwalten, das war schon eine gewaltige Leistung. Und sie hatten es mit einer ganz anderen Art der Erkenntnis geschafft, das aufzubauen. Und so ändert sich das noch im Mittelalter, was anders. Also es entwickelt sich. Und das ist ja ein Kerngedanke der Anthroposophie und natürlich eben auch dieser Mysteriendramen, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen nichts Abgeschlossenes ist, sondern dass das etwas Entwicklungsfähiges ist. Und etwas, das man nicht nur dem Zufall überlassen muss, sondern das man auch ganz gezielt, sagen wir mal, vorantreiben kann, weiterentwickeln kann. Das nennt man halt dann den geistigen Schulungsweg. Wobei man da immer sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht mit dem Verstand sich schon am Ziel wähnt und in Wahrheit noch über die erste Hürde noch nicht hinaus ist. Also, weil Steiner hat ja sehr viel darüber gesagt, jetzt kann ich das studieren und kann was gedächtnismäßig einprägen, ich weiß es, ich kann es auch vorrezitieren, aber das heißt noch nicht, dass ich die erste Stufe je bewältigt habe. Also wir stehen wahrscheinlich alle noch vor der ersten Stufe irgendwo. Das macht aber nichts, wir haben Zeit. Es passiert sowieso dann, wenn es passieren muss, weil das Schicksal auch dorthin führt. Na jedenfalls, bei dem Professor Capesius ist es so weit, dass er ahnt, es gibt Menschen, die dorthin kommen. Sagt dann dem Thomasius, ist das deutlich sichtbar. Der hat einen ersten Schritt dort geschafft, der erlebt das, sonst kann er nicht so ein Bild machen. Der Stadler verzweifelt halt noch dran, weil der akzeptiert es einfach nicht. Hängt ihm dann ganz stark nach, dass im zweiten Drama, wir erleben das dann im vierten Bild des zweiten Dramas, da gibt es eine schöne Szene, Professor Capesius und Strada, die mittlerweile gute Freunde sind, sind zusammengetroffen und treffen einander jetzt wieder nach langen Jahren, spielt also etwas etliche Jahre später nach dem ersten Drama. Und da stellt sich heraus, dass der Strada mittlerweile dieses ganze Suchen, Ringen nach Erkenntnis und so, was die Welt im Innersten zusammenhält, aufgegeben hat, weil man kommt eh nicht weiter und er hat sich ins praktische Tun hineingestürzt. Er leitet jetzt eine Schraubenfabrik aus, eine Fabrik, in der man Schrauben walzt und da kann er seinen logischen Verstand wunderbar anwenden und er wird nicht gequält immer durch Erkenntnisfragen. Capesius sagt, naja, Lamp wirst du das nicht durchhalten, garantiert er das. So ist es auch im Untergrund Bortas. Also Menschen, die diesen Drang in sich haben nach Erkenntnis, können nicht einfach absperren und sagen, so nein, mag ich nicht mehr. Das liegt in Wahrheit im Schicksal drinnen. Man kann es eine Zeit lang in die Ecke stellen, aber das ist so wie auf der anderen Seite der Künstler, wenn er tut, er muss es tun. Man hat eigentlich nicht die Wahl, weil es ist ein Teil des eigenen Wesens und so ist wirkliches Erkenntnisstreben auch Teil des eigenen Wesens. Und das bringt man sich ja mit aus vielen Vorleben heraus, nicht nur in Anthroposophie und auch in den Mysteriendramen rechnet ja sehr viel damit, dass der Mensch durch mehrere irdische Inkarnationen durchgeht, durch viele sogar durchgeht. Und da läuft die Entwicklung im großen Stil weiter. Nicht wahr? Wenn man sich fragt, wie ist denn das zugegangen, dass sich die Menschheit entwickelt hat? Ja, eigentlich gehen wir durch die ganzen Kulturepochen, durch die ganzen Zeiten. Wir kommen immer wieder. Das ist der große Gedanke, der in der Anthroposophie drinnen steckt und der sehr deutlich eben auch ausgesprochen wird in den Mysteriendramen. Also da kommt dann langsam und jetzt im zweiten Drama immer deutlicher heraus, die Probleme, die die einzelnen Leute da drinnen auf ihrem Erkenntnisweg, auf ihrem künstlerischen Weg auch haben, nicht nur auch dieser Thomasius hat einige Probleme zu bewältigen, die kommen nicht von ungefähr, die sind nicht zufällig, sondern das hat eine Vorgeschichte in früheren Leben. Da ist halt dort schon irgendwas schiefgegangen oder dort ist er mit irgendwelchen Personen ungut zusammengestoßen und das hat Nachwirkungen. Es stellt sich zum Beispiel dann im zweiten Drama heraus, dass dieser Professor Capesius, den er im ersten Drama halt irgendwann kennengelernt hat, dass der im früheren Leben sein Vater war. Aber eine sehr problematische Situation, weil der Vater sehr früh die Familie verlassen hat, weil er halt abenteuerlustig war und die Welt erforschen wollte und in Abenteuer gehen wollte. Und der Vater ist dann gelandet, aber beim Templerorden, beim Orden der Templerritter irgendwann. Also nach langen Irrfahrten ist er dort gekommen und dort hat er eine gewisse Schulung durchgemacht, also eine Charakterschulung vor allem. Aber der Johannes Thomasius war halt der zurückgelassene Sohn und ein Töchterl gab es noch, das ist auch zurückgeblieben. Die Mutter ist vor Gram gestorben, also er hat einiges an Schuld auf sich geladen, der Capesius. das Pinkerl schleppt er mit. Das ist also sein Pinkerl, das er mit hat. Und diese eigenartige Beziehung zwischen Thomasius und Capesius, warum auch im ersten Drama er diesen Capesius malen konnte, liegt daran, dass diese schicksalsmäßige Verbindung da war. Die ist dem Thomasius im ersten Drama noch nicht ganz klar, noch nicht ganz bewusst. Da weiß er noch nicht, dass das sein Vater war. Aber er ahnt etwas, er sagt, er spricht etwas aus einem früheren Leben zu mir und das lege ich hinein in das Bild und das erklärt mir sozusagen irgendwie diesen Capesius. Das zeigt mir mehr, als an der Oberfläche sichtbar ist. Im zweiten Drama kommen sie dann beide drauf, also dass sie in diesem Verhältnis zueinander stehen und dass sie dort also ganz stark sich voneinander geschieden haben. Weil es kommt dann dazu, nämlich noch, dass Capesius eben diesem Tempelritterorden angehört. Das Ganze spielt im Mittelalter, im Hochmittelalter, 14. Jahrhundert. Das ist die Zeit, wo der Templerorden zugrunde gerichtet wurde, weil Philipp der Schöne und so und hat die Kirche eingespannt und im Übrigen also hat es starke geistige, okkulte Hintergründe, wenn man so will. Also äußerlich sagt man ja, weil der Philipp der Schöne das Gold wollte, weil der Templerorden sehr reich war, viele Bergwerke gehabt hat, viele Unternehmungen gehabt hat, die waren eigentlich schon Businessmen in gewisser Weise in der damaligen Zeit auch. Also sie waren sehr gut im Organisieren, im Äußeren und im praktischen Tun, aber mit einem starken spirituellen Hintergrund. Aber die Kirche sehr in Distanz dazu, namentlich dann aufgehetzt durch Philipp den Schönen, hat man den Templerorden verfolgt und ja, im Grunde in einer Nacht- und Nebelaktion die ganzen Führer des Templerordens eingekerkert. Muss man sich vorstellen, welche Logistik, mit einem modernen Wort ausgedrückt, dahinter steckt an einem Freitag, den 13., auf einen Schlag weltweit praktisch, also in der damaligen bekannten Welt, die führenden Templer zu verhaften und einzukerkern. Da wurden also monatelang vorher Briefe ausgeschickt, versiegelt, die zu einem bestimmten Datum zu öffnen waren und das hat alles der Philipp der Schöne organisiert im Grunde, weil der da schon also gewisse Hintergründe natürlich auch hatte. Na jedenfalls, Capesius gehörte diesen Templerorden an, ist also dort gelandet, hat dort eine gewisse Charaktererziehung durchgemacht, aber das Peinliche ist, der Thomasius, von dem er getrennt war, also von seinem Sohn, von dem er jahrzehntelang getrennt war, der hat eine andere Entwicklung durchgemacht. Der ist nämlich ein treuer Anhänger der Kirche. Und die beiden stehen also einander feindlich gegenüber, nicht nur, dass er seinem Vater vorhält, dass er die Familie verlassen hat, dass die Mutter gestorben ist deswegen, aber das wird er ihm alles noch verzeihen, aber dass er auf der kirchenfeindlichen Seite steht, das geht nicht. Er sagt, da steht Gedanke gegen Gedanke. Das ist was ganz Interessantes. Das heißt, der Templerorden hat eine andere Richtung verfolgt, als die Kirche verfolgt hat. Und beide Richtungen sind aber damals einen spirituellen Weg gegangen, einen tiefen spirituellen Weg. Und zur damaligen Zeit war nicht die Möglichkeit, da eine Brücke zu finden. Also Johannes Thomasius ist zu der Zeit der Schüler eines Mönchs. Dieser Mönch ist dann im gegenwärtigen Leben, in der gegenwärtigen Inkarnation seine Freundin Maria. Aber dann, und dem auch in der gegenwärtigen Inkarnation also viele Inspirationen liefert und ihn immer berät bei seinem Bild, er sagt, du, das hast gut gemacht, aber schau, vielleicht mach noch das anders. Also dem immer geholfen hat ein bisschen dabei und er sagt, ohne dich kann ich keine Bilder malen, du musst mich inspirieren, du musst mir sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das führt zurück, dass dieser Mönch eben in der vorigen Inkarnation diese Maria, Freundin Maria, in der vorigen Inkarnation der Mönch, dass die da damals der Lehrer des Thomas, nennt er sich damals im Mittelalter, gewesen ist. Aber streng feindlich gegenüber dem Tempelorden eingestellt. Also dieser Mönch hält ganz streng darauf, dass das also eigentlich Teufelszeug ist, was die machen. Das ist ketzerisch und das kann nicht sein und überhaupt der Tempelorden hat sich unrechtmäßig ein Grundstück angeordnet, auf dem sie jetzt plötzlich ein Bergwerk bauen und die Kirche will das zurückhaben. Die Templer sagen, ja, aber ihr habt ja nichts daraus gemacht. Wir haben das abgekauft, natürlich um billigen Preis, aber ihr habt ja nichts gemacht drauf. Wir haben die Bodenschätze gefunden dort. Und jetzt natürlich, wo der Reichtum herauskommt, wollt ihr es zurückhaben. Also passt auch nicht so ganz. Aber das Interessante ist, beide Richtungen, auch dieses Oberhaupt an des Templerordens, dort in der Landschaft, also er spielt auf einer Burg, Steiner gibt es einmal als Hinweis, dass das eigentlich so in der Gegend von Lockenhaus ist oder in Lockenhaus spielt sogar. Also es war bei der Uraufführung sogar dieser Rittersaal der Templerburg entsprach dem Rittersaal in Lockenhaus. Also wurde dem nachempfunden. Das Äußere nicht, das Äußere wurde der Burg Bernstein nachempfunden, interessanterweise. Aber dort, also alter spiritueller Boden und dort spielt das. Naja, also jedenfalls dieser Führer des Templerordens dort in dieser Burg, das ist auch ein sehr tief eingeweihter Mensch, also der sehr viele geistige Erkenntnisse schon hat, aber die eben im diametralen Gegensatz zu dem stehen, was der Mönch sagt. Und wirklich ist es eben im Mittelalter so, da ist ja eigentlich dieser logische Verstand erst so richtig ausgereift. Nicht wahr? Dieser logische Verstand, von dem wir am Anfang gesprochen haben, der mit Aristoteles begonnen hat und dann im Grunde im Hochmittelalter in der Scholastik seine Blüte findet. Nicht wahr? Wenn man so scholastische Schriften liest, da ist wirklich strenge Logik drinnen. Und ich wage zu behaupten, mehr Logik als manchmal heute in der Wissenschaft drinnen ist. Jedenfalls ist die Logik, die wir heute in der Wissenschaft haben, eine Frucht dieses scholastischen Denkens. Nur die haben es halt verwendet, um die Offenbarung auszulegen und logisch zu ordnen. Und die Naturwissenschaftler haben es dann verwendet, dieselbe Art des Denkens, um an die Natur heranzugehen. Das hat man ja im Mittelalter kaum gemacht. Also da hat man sich mehr in die spirituelle Richtung bewegt. Aber da reifte erst diese Logik aus, also höchste Blüte der Logik, kann man sagen. Und dieser Mönch im Drama ist ein Repräsentant dieser ausgereiften, präzisen, messerscharfen Logik. Wenn man diese Logik verbinden kann mit wirklichem geistigen Erleben, dann ist das die beste Waffe, um mit den arimanischen Mächten fertig zu werden. Also die arimanischen Mächte, das sind die heute in allen drinnen leben, was bloß äußere Technik, was Materialismus ist, zwar streng logisch, aber vom geistigen Null, also was ganz ins Fahrwasser des Materialismus läuft und über Leichen geht dabei. Wurscht, Hauptsache technischer Fortschritt und koste es, was es wolle. Das ist dieses arimanische Prinzip. Und die beste Waffe dagegen ist, geistiges Erlebtes in scharfe Begriffe fassen zu können. Und es gibt eine Szene im 11. Bild, da ist ein Sprichwort, da hinten steht es am Heftel auch drauf. Ich lese es Ihnen vor. Es ist nur, wer das Heftel hat, es ist ein Druckfehler drin, es ist nicht im 3. Bild, wie da fälschlich draufsteht, sondern im 11. Bild spielt sich die Szene ab. Es gibt nur ein Gebiet im Geisterland, in dem das Schwert geschmiedet werden kann, vor dessen Anblick du, nämlich Ahriman, verschwinden musst. Es ist das Reich, in dem die Menschenseelen sich aus Verstandeskräften Wissen bilden und dann zur Geistesweisheit umgestalten. Also man braucht auch die Logik. Man braucht auch die Logik. Aber man braucht auf der anderen Seite eben auch das geistige Erleben, weil sonst fuchtelt der Verstand im Leeren herum. Etwa so vieles, was heute gedacht wird, was an Plänen entworfen wird, namentlich im sozialen Leben, in der Bildungsdebatte oder sowas, ist ein Herumfuchteln des wild gewordenen Verstandes, wenn ich das ganz ehrlich einmal sagen darf. Alles gescheit. Ich meine, das ist gar nicht zynisch, es ist hochgescheit. Nur mit dem Leben hat es nichts zu tun und das funktioniert auch nicht. Jede Bildungsreform, die man heutzutage macht, macht es meistens noch schlimmer. Und ist für die Praxis überhaupt nicht tauglich, weil es Menschen machen, die noch nie vor einem Schüler wahrscheinlich gestanden sind oder was schon 30 Jahre her ist. Und die glauben dann, sie müssen entscheiden, was Pädagogik ist. Also, Das heißt, man muss dieses geistige Erleben mitbringen. Diese Maria in ihrer gegenwärtigen Inkarnation, die vorher der Mönch war, hat in der gegenwärtigen Inkarnation dieses starke geistige Erleben auch bereits gefunden. Stärker sogar noch als der Johannes Thomasius, als der Maler. Sie entspricht nämlich in Wahrheit der schönen Lilie in Goethes Märchen. Und die schöne Lilie ist so das Bild für die schon sehr weit entwickelte Seele, die also schon sehr fürs Geistige geöffnet ist. Also sie hat dieses geistige Erleben in großer Fülle, aber sie hat sich aus der mittelalterlichen Inkarnation auch diese Fähigkeit zur Logik mitgebracht. Und mit dem kann sie so weit Ahriman entgegentreten, dass der sie zurückziehen muss. Also der Ahriman hat bei ihr keine Chance. So in der mittelalterlichen Inkarnation weiß man es noch nicht so sicher, da, solange nur die Logik da ist, ohne noch das eigene Erleben, ist die Gefahr sehr groß, dass dann der Ahriman zuschnappt und sagt, ja komm mit deinem Verstand, machen wir gemeinsame Sache. Dann geht es schön. Und Ahriman will den Menschen abhalten davon, wirklich ins geistige Erleben zu kommen und will ihn in der bloßen Abstraktion festhalten. Aber die Maria kommt eben weiter. Und sie kommt weiter dadurch, dass sie auch Hilfe natürlich hat. Das ist ja immer so in der geistigen Entwicklung, dass die Menschen aneinander lernen. Man kann eigentlich einen geistigen Entwicklungsweg, auch wenn man ihn als heutiger Mensch ganz individuell auf eine einzigartige Weise gehen muss, bedarf man trotzdem immer wieder anderer Menschen, denen Anregungen geben, völlig freilassen. Und es gibt Menschen, die weiter fortgeschritten sind auf dem Weg und die daher vielleicht gute Anregungen geben können, hilfreiche Anregungen geben können. Wichtig ist dabei nur heute, dass das völlig freilassend ist. Man kann Menschen einen Tipp geben, schau einmal dieses oder sieh dir jenes an, aber nicht, du musst dieses machen und jenes, dann wirst weiterkommen. Das war in der alten Zeit so. In der alten Zeit war das Individuelle des Menschen, das Ich des Menschen, noch nicht stark genug, dass es das konnte. Nicht wahr? Alte geistige Schulungswege gehen alle darauf aus, dieses damals noch so ganz schwache, wenig bewusste Ich in Wahrheit auszuschalten. Sagt du mit deinem kleinen Ich, du bist da rettungslos verloren gegen diese gewaltigen geistigen Mächte. Wenn du ins Geistige willst, stell dein Ich beiseite. Wir, die ganze Priesterschaft, übernehmen die Führung jetzt und führen dich dorthin. Nur diese Gemeinschaft der Priester kann das führen. Also alte Einweihungen waren dann immer so, dass es eine ganze Gemeinschaft von Priestern gab nach festgesetzten Regeln und so weiter. Das Ganze sich vollziehen musste. Heute wäre das völlig falsch, wenn man sowas macht. Also wenn man solche alten Riten aufwärmen will und in gleicher Art wie vor 3000 Jahren oder noch länger her nachvollziehen will, ist das Beste, was passieren kann, dass eh nicht funktioniert. Wenn es funktionieren würde, dann wäre es also genau das Gegenteil von dem, was wünschenswert ist. Weil dann würde es das Ich des Menschen schwächen. Und heute ist ganz wichtig, das Individuelle des Menschen zu fördern. Die Individualität, das Ich. Nicht unbedingt das Ego, das sind zwei verschiedene Dinge. Das Ego ist das, was immer sagt, ich will das haben, ich muss das haben, ich brauche das, ich bin so gescheit. Das hat mit der wirklichen Individualität, mit dem wirklichen Ich nichts zu tun. Das wirkliche Ich ist das, was etwas aus dem Geistigen auf ganz einzigartige Weise herunterholt und in die Welt verschenkt. Im Grunde. Das ist das Ich. Weil das Geistige ist sowieso immer etwas, was sich verschenkt. Und also ich sage immer, das Ich ist eigentlich so das Eintrittstor in die geistige Welt. In Wahrheit. Und wir können das Tor weiter öffnen und wir können es enger machen. Wir können es vielleicht sogar fast zumachen. Aber dann verleugnen wir unser Ich, dann bleiben wir bloß bei unserem Ego. Und nur wir haben halt beides, natürlich. Weil einen gewissen Grundegoismus brauchen wir, sonst könnte man gar nicht auf Erden leben. Ich will niemand sagen, nein, ich bin überhaupt nicht egoistisch, nur für die anderen. Dann kann er aber nicht leben auf der Erde. Also das muss man aufpassen, wir brauchen beides. Also schon nur einen eigenen Körper haben zu wollen, ist schon eine Form von Egoismus in Wahrheit. Da grenzt man es ab, meins, ich. Das ist mir das Nächste. das Ego. Und bei jedem geistigen Entwicklungsweg gibt es dann immer wieder so, sagen wir mal, Kampfsituationen im eigenen Inneren, wo das Ich mit dem Ego kämpft. Also wo es da Auseinandersetzungen gibt und wo man glaubt und schwelgt, wie weit man schon ist und wie altruistisch man schon geworden ist. Und in Wahrheit führt das Ego einem die ganze Bahn entlang. Und weil wir uns halt gerne in Gedanken ein ganz anderes Bild von uns selbst machen, als der Wahrheit entspricht. Der Johannes Thomasius muss das in einer Szene dann im fünften Bild sehr schmerzlich erleben. Da kommt nämlich dann der sogenannte Doppelgänger. Die Erscheinung des Doppelgängers. Na, das sind im Grunde diese verborgenen Ego-Kräfte, wenn man es einmal so einfach sagen will, die uns aber nicht bewusst sind, sondern die wir halt verschlafen. Die führen uns zwar wunderbar durchs Leben und wir handeln daraus und er glaubt, ja, es ist eine rein spirituelle Liebe zur Maria und so weiter und es ist alles so rein und fast platonisch und weiß Gott was. In Wahrheit schaut es ganz anders aus. Also es ist mit fieberndem Blut und pochenden Herzen und alles Mögliche. Also es ist schon mehr ja fast erotische Begierde, die dahinter steckt, auch ein bisschen, nicht wahr? Es hat zwei Seiten. Es ist immer wichtig, sich richtig es zu erkennen, nicht wahr? Es ist ja nichts dagegen, dass es sowas ja vielleicht auch geben kann im Leben. Oder? Würde sonst die Menschheit aussterben, wenn es das nicht gäbe. Aber schlecht ist es, wenn man sich ein falsches Bild davon macht und die Dinge verwechselt miteinander. Weil für das, was man aus dem Geistigen hereinholt, das muss man jedenfalls frei davon halten. Weil sonst ist es eben durch die niederen, egoistischen Dinge in uns, die auch das Lustprinzip natürlich enthalten, mit einem gewissen Recht enthalten, aber wenn ich ins Geistige will, muss ich es frei halten von dem. Also ich muss es trennen können. Und beim Johannes schwimmt es noch so sehr zunächst einmal durcheinander, aber es kommt dann also dieses eigentlich sehr erschütternde, niederschmetternde, dramatische Ereignis, dass er diesem Doppelgänger begegnet. Das heißt, dass er plötzlich geradezu objektiv sehen lernt, was da in ihm drinnen steckt. Die andere Seite von ihm sozusagen, die dunkle Seite von ihm. Weil wenn man so ein Erleben kommt, wir haben das ja alle in uns. Nur wir erleben es halt nicht. Ich meine, wir grübeln vielleicht darüber nach, ja, da hat er einen Fehler gemacht oder so. Aber wenn man es beginnt, im Seelischen zu schauen, natürlich nicht äußerlich, nicht sinnlich, aber im Seelischen zu schauen, dann ist es meistens ein großer Schock. Nicht mal gerade, wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, viele Dinge kann man ja, ich will nicht sagen vorplanen, aber gehen einen gewissen regelmäßigen Gang, aber gerade die Begegnung mit dem Doppelgänger ist eher was, was einen so trifft, wenn man es gerade absolut nicht erwartet. Und die Begegnung ist also höchst erschütternd und zeigt einem eben die andere Seite von einem, die drinnen steckt und die vielleicht oft sogar die stärkere ist. Nicht wahr? Weil das bisschen, was man so mit dem Verstand zusammenträumen über uns, unser Selbstbild, das ist vielleicht, entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit und hat vor allem keine Kraft, um mit dem Kerl da unten fertig zu werden, mit dem Doppelgänger. Also wir haben das versucht, dann auch relativ dramatisch diese Szene darzustellen. Ich halte es insofern für wichtig, weil wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, und dazu gehört natürlich Entwicklung von Gemütsruhe, von Konzentrationsfähigkeit, allen möglichen, und man denkt sich dann, ja, dann geht man das so in aller Gelassenheit, ist weg natürlich sehr konzentriert und sehr friedlich, und man steigt halt von Stufe zu Stufe höher, ja, das ist aber nur das Idealbild, das in der Kronenzeit, nein, dort steht es nicht, aber in der anthroposophischen Kronenzeitung halt. Ja, das heißt, auf so einem Entwicklungsweg geht man durch gewaltige Seelenkrisen auch durch, also die einen wirklich niederschmettern und an den Rand der Verzweiflung auch führen. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellt, jetzt, also ich habe beschlossen, mich geistig zu entwickeln, das ist ein Weg ins geistige Licht hinauf und das Leben wird jetzt im Grund immer schöner, immer heller und immer erfreulicher. Natürlich ist das das Ziel, Aber man hat diese Erlebnisse natürlich sehr wohl, aber man hat auch die anderen. Man hat auch die anderen. Also mit jedem Licht, das aufleuchtet, ist es erkauft damit, dass man auch tiefer in den Schatten hineinschaut. Wenn man es nicht tut, dann ist man Luzifers Gebiet. Dann sieht man zwar wunderbar das geistige Licht und hat alle möglichen Eingebungen und Inspirationen, aber es ist Luzifer, der uns also über die finstere Seite unseres Wesens blendet und uns nicht die Wahrheit zeigt und daher auch nicht einen wahren Einblick ins Geistige gibt, sondern ein verzerrtes Bild uns liefert. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also das heißt, und gerade in unserer Zeit ist es besonders wichtig, eben sich auch mit diesen dunklen Seiten in uns auseinanderzusetzen. Weil früher in alten Zeiten konnte das zumindest eine Mehrheit der Menschen noch gar nicht, eben weil das eigene Ich noch viel zu schwach war. Heute sollte es langsam beginnen, dass das eigene Ich diesen Kampf mit dem Drachen oder wie immer man das nennen will, was da finster in uns herrscht, aufzunehmen. Heute müssen wir uns stellen, weil es kommt immer mehr auf die Zeit heran, wo diese Kräfte heraus wollen. Und dann, wenn wir sie nicht gelernt haben zu beherrschen, dann kommen sie unbeherrscht heraus. Und Steiner hat etwas in einem Vortrag gesagt, was eigentlich erschütternd ist. Es gibt keine Gräueltat, zu der ein Mensch der heutigen Zeit nicht fähig ist. Zu dem man nicht die Anlage hat in sich irgendwo. Ob er es dann tut oder nicht, ist was anderes. Und Sie wissen doch, ob man hört, liest so oft in der Zeitung, wie der Attentat oder wie der einer, der in Schweden, der die 77 Leute umgebracht hat, blindwütig oder das, wie kann sowas passieren, wie kann ein Mensch sowas tun? Steiner sagt, im Grunde steckt das in jedem drinnen. In jedem. Auch wenn er sich geistig entwickelt, steckt es zunächst drinnen. Mit dem müssen wir fertig werden. Und jetzt kommt die Zeit, wo diese Dinge heraus wollen. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, dann wird es immer gefährlicher werden. Ich sage immer, wenn oft die Menschen sagen, wie kann ein Mensch sowas tun, wie gibt es sowas, wie ist sowas vorstellbar? Ich sage, das eigentliche Rätsel ist, warum es nicht mehr tun. Das ist das eigentliche Wunder. Das ist das Wunder, nämlich, dass das Geistige trotzdem stark genug ist, um es noch niederzuhalten. Das ist das eigentliche Wunder. Es ist nicht das Unverständliche, dass das herauskommt. Jetzt ist die Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo man sich auch mit dem Bösen auseinandersetzen muss, nämlich mit dem wirklich Bösen, nicht mit so kleinen Verfehlungen, sondern mit Gewaltigen. Und mit dem muss man sich insbesondere auseinandersetzen, eben wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht. Weil was tut man, wenn man sich geistig entwickelt? Man entwickelt zunächst einmal die eigenen Seelenkräfte weiter. Das ist das Erste, was man tut. Weil Geistiges und Seelisches sind ja noch zwei unterschiedliche Dinge. Das Geistige, also das Ich, ist das eigentlich schöpferische Prinzip in uns. Und die nächste Schicht ist dann die Seele. Das ist so unsere eigentliche Heimat einmal, also wo das Ich drinnen wohnt. Und dort fängt es einmal umzugestalten an. Und nicht mehr bis man ins Physische hinein umgestaltend wirkt, das dauert länger. Das tun wir auch. Ich meine jetzt nicht so Nasenkorrekturen von außen, sondern wo man wirklich vom Geistigen her den physischen Körper umwandelt, das ist also sehr viel schwieriger noch und das dauert sicher noch lang, bis man da einen bewussten Eingriff hat drauf, von innen her. Aber ins Seelische kann man mal sehr stark hineinwirken. Man kann die Seelenkräfte durch Konzentrationsübungen, durch Meditation und so weiter verstärken. Aber dann verstärkt man alles. Zunächst einmal. Nämlich auch das Negative. Auch das Negative. Das lässt sich zunächst einmal gar nicht vermeiden, außer man ist sehr konsequent, indem man Steiner die goldene Regel der Geistesschulung nennt, drei Schritte, kurz gesagt drei Schritte in der Moral auf einen in der Erkenntnis. Also das heißt, man hat einmal hauptsächlich damit zu tun, Dinge, die man sagt, ja, das sind so kleine Fehler, die halt eh jeder hat. Wenn man einen geistigen Entwicklungsweg geht, werden aus den kleinen Fehlern große Katastrophen unter Umständen. Ich war schon zu Steiners Zeiten war es so, dass unter den Theosophen oder unter den Anthroposophen so viel gestritten ist, wurde wie sonst unter keinem. Warum? weil es vielfach versäumt wurde, diese kleinen Fehler, die man hat, rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Da macht man aber geistige Übungen, dann werden es die kleinen Fehler, große Fehler und immer größere Fehler. Also das ist eine ganz, ganz haarige Sache. Eine ganz haarige Sache, weil da haben es die Widersachermächte, Luziferarinnen, dann sehr leicht, die gefallen sich darüber. Die sagen, ha, mach Geistesschulung. Ja, du, na, mach nur. Ehrlich, können wir benutzen. Na, Moral brauchst du nicht. Das ist, wobei ich bitte sehr deutlich sagen muss, natürlich, Moral heißt nicht jetzt irgendein Moralkodex folgen, weil jetzt den, weiß ich nicht, den christlichen oder den islamischen oder sonst irgendwen, keine Ahnung. Sie kennen vielleicht Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit, wo er gesprochen hat von der moralischen Intuition. Das heißt, heute ist Moral etwas, was jeder einzelne Mensch individuell im Grunde aus dem Geistigen herausholen muss. Und jeder muss es vielleicht anders machen. Ein anderer würde in derselben Situation vielleicht anders handeln und anders reagieren. Und auch richtig, weil er andere Fähigkeiten hat, weil er anderer Mensch ist. Weil es gibt so viele Menschen, ja, ich möchte helfen in der Welt. Ja, und dann erinnern sie irgendwo hin und haben aber keine Ahnung, wie sie es tun soll. Das ist alles gut gemeint, aber sie sind gar nicht geeignet, wollen dann irgendwo nach Afrika fahren und den Kindern helfen. Und dann muss man ausrücken, um sich selber zu retten, weil sie nicht zurande kommen mit der Situation. Hilft also nichts. Dann muss ich wissen, habe ich überhaupt die Fähigkeit dazu? Was muss ich tun, um mir die Fähigkeit zu erwerben, zum Beispiel? Oder rette, wenn man aus einem brennenden Haus. Ja, aber wenn ich Asthmatiker bin, dann so vielleicht schaffe ich es nicht. Also die Dinge müssen sehr individuell werden. Also es geht nicht um Moralvorschriften, die einem irgendwer heutzutage von außen geben könnte. Auch das wird immer wichtiger. Das merkt man schon an der Jugend heute, wenn man von außen irgendwas predigt, machen sie das Gegenteil davon. Das Einzige, was man tun kann, ist, man kann es ihnen vorleben. Nicht wahr? Dass man selber gewisse Dinge einfach nicht tut. Weil oft ist ja heute die einfach überlieferte Moral sehr fadenscheinig. Man predigt alles Mögliche, aber selber halten tut man sich nicht daran. Und kennt halt nur die anderen, die sich nicht daran halten. Aber selber hinterm Vorhang schaut es anders aus. Also Moral heißt, ich tue etwas deswegen nicht, weil ich es nicht will. Aus dem eigenen Ich heraus nicht will. Also das heißt, dieser geistige Entwicklungsweg fängt insbesondere damit an, diese moralische Intuition zu entwickeln. Und das geht es in Wahrheit versteckt auch in dem Drama, ganz, ganz stark. Ohne dem funktioniert gar nichts da drinnen. Also es stecken so viele Dinge drinnen und die Schwierigkeiten, die die einzelnen Personen haben, liegen daran, dass es ihnen halt mehr oder weniger gelingt. Und insbesondere dieses, es durchs eigene Ich hereinholen, ist jetzt sehr wichtig auch für diesen Maler Johannes Thomasius, der so ein bisschen die Neigung zu dem Luziferischen hat. Also halt schön ins Geistige hineinkommen, aber nicht so ganz auf die eigenen Schwächen schauen und das möglichst auch nicht mit allzu viel Anstrengung verbinden. Und lieber lässt er sich durch seine Freundin Maria inspirieren. Die soll ihm sagen, ob das in die richtige Richtung geht. Die soll ihn zu den Inspirationen hinführen und das ist sozusagen seine Muse oder weiß Gott was, wie auch immer. Und Maria glaubt es zunächst auch, dass das so sein muss. Und sie lernt aber am Anfang des Dramas, kommt sie zu ihrem geistigen Lehrer, den sie im Übrigen schon da in dieser mittelalterlichen Inkarnation hatte, allerdings war das der Lehrer des ganzen Ordens damals, dieses Mönchsordens. In dieser Inkarnation ist es der Benediktus dann, der also schon vorangegangen ist und der eigentlich für alle wesentlichen Personen da drinnen so mittlerweile ein geistiger Lehrer, weil er in diesem ganz freilassenden Sinn geworden ist. Und die Maria kommt zu ihm und sagt ihm, es tauchen da Gedanken in mir auf, die mich verwirren und die mir sagen, ich muss mich von Johannes trennen. Wie kann das sein? Ich weiß doch mittlerweile, dass ich mit ihm schon in einem früheren Leben verbunden war und wir einen, doch einen gemeinsamen geistigen Weg gehen müssen und sollen, wenn es nur ein Stand-Leben wäre, wäre es ja noch verständlich, aber nein, wir sind doch das schon über Inkarnationen miteinander verbunden. Ich soll mich trennen von ihm, aber mein Verstand sagt mir immer mehr, ich muss es tun. Also welche Widersacher flüstern wird es ein? Und dann gibt dir halt, öffnet dir der Benediktus die Augen. Ja, du musst irgendwann den Johannes auch selbstständig laufen lassen. Und Maria erkennt dann, ja, um Gottes Willen, eigentlich habe ich das aber auch im Grunde sehr lustvoll genossen, sozusagen meine geistigen Ergüsse in ihm wiedergespiegelt zu sehen. Das war jetzt noch was Tolles, wenn man sieht, wie ein Mensch dann neben mir so meine Ideen verwirklicht und das macht, was ich alles hereingeholt habe. Es wird ja jetzt erst bewusst, dass es eigentlich auch nur eine Art von verstecktem geistigen Hochmut war, nicht, was sich einfach nur zu freuen, dass wer andere es genauso macht, wie ich es hereingeholt habe. Wenn man heute im Geistigen was macht, muss man rechnen, dass der andere vielleicht ganz anders macht. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass es jeder ehrlich hereinholt. Und dann ist das eine richtig und das andere richtig. Vielleicht schaut es ganz gegensätzlich aus. Und beides kann wertvoll und richtig sein. Und das macht gar keinen Sinn, darüber zu diskutieren, wer recht hat. Weil ist der Eichbaum richtig oder ist der Kirschbaum richtig oder falsch? Deswegen, es sind beides unterschiedliche Gewächse in der Welt und die unterschiedliche Kräfte hereinbringen. Und so bringt jedes Individuum unterschiedliche Kräfte herein. Und hat nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, es individuell zu machen. Und nicht nur irgendeiner Tradition zu folgen oder irgendwem, der es einem immer einflüstert. Natürlich, wir müssen aber lernen daran. Aber wir müssen auch den Mut irgendwann aufbringen, es eigenständig zu machen, zu probieren. Aber wenn wir 10-mal auf die Nase fallen, irgendwann müssen wir laufen. Und genau das erfährt die Maria jetzt, oder es wird ja klar in dem Moment, ja, dass sie sich wirklich eine Zeit lang, zumindest in diesen spirituellen Dingen, von Johannes trennen muss. Ihm ist es nicht so klar. Er ist natürlich schockiert darüber. Und was passiert mit Johannes? Er will das eigentlich gar nicht. Er hat dann das Erlebnis mit dem Doppelgänger, das wird dadurch ausgelöst, weil das ist aber schon eine im Grunde positive Folge dessen, dass sich die Maria von ihm ein bisschen zurückzieht, weil die hat immer ihre Ergüsse sozusagen ihm zuströmen lassen. Sie hat schon ein wirklich geistiges im gegeben und es war wichtig, dass er gelernt hat daran, aber es muss halt aus sein jetzt. Und jetzt, wo das weg ist, wo dieses helle Licht der Maria weg ist, schaut auf einmal deutlicher seine eigene Finsternis hervor und der muss er sich einmal stellen. Und natürlich will er aber so gar nicht, weil das ist unangenehm. Und er kommt letztlich dann, das ist wieder die andere Gefahr, ins Fahrwasser Luzifers, weil Luzifer ist gerade der alles so das Egoistische und das aber schön gefärbt fördert. Und in dieses Fahrwasser kommt er. Also das geht dann so weit, dass er zeitlang also einen ziemlichen Rückschritt auf seinem geistigen Entwicklungsweg durchmacht, der Johannes. Und Luzifer spricht es dann ganz deutlich aus, wo Menschen ins Seelensondersein kommen, aber in das müssen wir hineinkommen, wenn wir individueller Mensch sein wollen, müssen wir mal unser eigenes finden, aber dann ist da die größte Gefahr, dass Luzifer kommt. Also wenn ich sage, heute müssen wir alles individuell machen, ist das aber umgekehrt auch eine große Gefahr. Weil da lauert Luzifer und sagt, ja, mach doch, tu doch. Du bist der Beste, der Größte, der Schönste, du kannst es. Und flüstert ihm alle möglichen Fantastereien ein. Und schon driftet man wieder von der Wahrheit und von der geistigen Wirklichkeit ab und verliert sich in irgendwelchen illusorischen Bildern. Das geht so weit, dass dann im dritten Drama, das darauf folgt, der Hüter der Schwelle, ist es so weit, dass der Johannes Thomasius schreibt Bücher mittlerweile, hält Vorträge über Geisteswissenschaft, über Anthroposophie, würde man sagen halt. Also das heißt, aus dem, was er jetzt geistig erlebt, aber luziferisch erlebt. Die luziferische Seite davon. Nur im dritten Drama wird das dann dem Johannes Thomasius bewusst bis zu einem gewissen Grad, dass das eigentlich eine luziferische Einflüsterung ist. Und da gibt es dann auch so einen Mystenbund, also einen Rosenkreuzerbund eigentlich, die sagen, ja, jetzt müssen also geisteswissenschaftliche Wahrheiten veröffentlicht werden. Dieser Johannes Thomasius hat da jetzt wunderbare Bücher geschrieben und das muss man verbreiten überall. Und er sagt dann, Freunde, aber ihr wisst, dass das aus der luziferischen Richtung kommt. Und ich werfe euch vor, dass ihr das nicht erkannt habt. Was seid ihr für Mystenbunde, das nicht erkennt, die wahre Quelle dessen? Nicht wahr? Also das ist auch so. Man muss auch sehr aufpassen, wenn man aus einer geistig strebenden Gemeinschaft angehört und jetzt kommt dann ein paar tolle möglichen tollen Sachen und man ist begeistert davon und ja, jetzt endlich kommt Licht in die Sache. Ja, vielleicht ist das aber nur das luziferische Licht. Man kann auch sein, gerade im spirituell Strebenden, im Esoterischen gibt es genug Scharlatane, die schon was erleben, natürlich erleben sie irgendwas. Aber es ist halt das Luziferische, das ist immer das Schönere. Weil da sind die dunklen Seiten zugedeckt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also langsam im dritten Drama dämmert das dem Johannes und er durchschaut das. Und natürlich ist das umgekehrt für diesen Rosenkreuzerbund dort auch ein gewisses Schockerlebnis, dass vielleicht auch nicht alles so klar sehen und sich täuschen lassen. Dieser Rosenkreuzerbund im dritten Drama hängt aber auch zusammen natürlich mit dem Templerorden aus dem Mittelalter, also zweiten Drama. Also es gibt jetzt zwei geistige Strömungen eigentlich drinnen, die langsam zusammenfinden müssen, die in der mittelalterlichen Inkarnation noch ganz getrennt waren. Also einerseits Templer und andererseits das Kirchliche in seiner in Wahrheit guten Seite. Ich meine, es hat schlechte und gute Seiten gehabt. Die Scholastik war eine Blüte des logischen Verstandesdenkens und dem haben wir viel zu verdanken. Und namentlich also der Dominikanerorden war da sehr, sehr, sehr weit, aber die Dominikaner waren zum Beispiel auch die, gerade durch ihren ausgewählten Verstand, die genau zwischen geistiger Wahrheit und Ketzerei unterscheiden konnten, die waren auch die Inquisitoren. Nicht wahr? Das waren die hauptsächlichen Inquisitoren, die haben genau theologisch bewiesen, warum das Ketzerei ist und warum man wen, wann und wo verbrennen muss. Und das Verstandesurteil war so klar und so nüchtern. Und natürlich gab es auch Machtspiele und alles Mögliche, aber es gab auch ehrliche Leute dann, die halt überzeugt davon waren, ja, den muss ich jetzt verbrennen, weil das ist für ihn das Bessere. Und mit seiner ehrlichsten Überzeugung und mit dem logischen Verstand begründet, haben sie das gemacht. Also das ist diese eine Linie drinnen. Und jetzt in unserer Zeit müssen diese Strömungen zusammentreffen. Und überall dort, wo wir geistige Bestrebungen finden, namentlich in unserem europäischen westlichen Raum und namentlich auch innerhalb der Anthroposophie, muss man sich bewusst sein, dass so verschiedene Strömungen zusammenkommen. Nicht wahr? Viele sind, die aus ehemaligen Kirchenkreisen kommen, viele auch, die aus den Kreisen der Ketzer sozusagen herauskommen. Und man kann dann schon sehen, dass dann manche Kollisionen entstehen können, auch hier, wenn man einfach sich andere Voraussetzungen mitbringt. Und das heißt, man muss lernen, langsam, ich will nicht sagen, bewusst zurückschauen zu können in der frühen Inkarnation, das dauert lang und am schlimmsten ist, wenn man irgendwie spekuliert, wer war ich denn und was, das ist meistens ein Blödsinn. Wenn man es braucht und wenn man so weit ist, wird man es erleben, dann kommt es eh. Man kann nur sich geistig entwickeln und irgendwann, wahrscheinlich, wenn man es gerade nicht vermutet, erlebt man es. Und erfährt es. Aber man kann zumindest ein gewisses Gespür dafür entwickeln. Erstens, mit welchen Menschen man schicksalsmäßig verbunden ist, mit denen man irgendwas, ein Hühnchen vielleicht auch zu rufen hat, wie auch immer, oder mit denen man gemeinsam etwas tun kann. Dafür kann man schon eine gewisse Empfindung entwickeln. Das ist ganz wichtig. Wenn das nicht jetzt in unserer Zeit kommt, wird es wahrscheinlich im Sozialen immer schwieriger werden. Weil dann wird die andere Seite kommen, wo der Egoismus immer stärker wird. Und Ego heißt, ich kenne eigentlich überhaupt nur mehr meins. Und der andere kennt auch nur seins, ist halt leider ganz anders. Ich will das so, ich will es grün haben. Nein, ich will es rot haben. Und der vierte sagt, nein, ich will schwarz. Und da tut es was damit. Der Stärkere wird sich halt dann wahrscheinlich durchsetzen, das heißt der Brutalere, der Rücksichtslosere. Und dann wird es sehr schwierig, weil nämlich die alten instinktiven sozialen Kräfte immer weniger tragen. Nicht nur die alten instinktiven sozialen Kräfte, da war aber ein unbewusstes Ahnen noch von solchen Zusammenhängen da, die haben die Menschen geführt, die richtigen Menschen zusammengeführt und das funktioniert heute nicht mehr. Heute muss man das bewusst suchen. Das heißt, man muss sich bewusst langsam mit diesen Ideen zumindest vertraut machen und versuchen sie zu erleben. Versuchen zu erleben bei einem anderen Menschen, habe ich mit dem jetzt vielleicht irgendwas schon zu tun gehabt. Aber nicht spekulieren von oben, sondern einfach so ein, ich sage mal, ein Gefühl dafür entwickeln. Es ist also eine Herzenswahrnehmung, wenn man so will. Und es dauert eine Zeit, bis man sie dann, sicher eine lange Zeit, bis man sie ganz ins Bewusstsein nehmen kann und dann auch erklären kann, wenn man so will. Das heißt also, wenn man es auch mit dem Verstand dann fassen kann. Also das soll man nicht vorzeitig machen. Das ist so wie beim Künstlerischen der Verstand alles vertreibt. Wenn man zu früh einsetzt, so ist es auch hier. Erst wenn das wirkliche Erleben da ist, dann kann ich versuchen, das auch mit der Logik zu erfassen. Dann muss man es, dann soll man es. Dann wird es vielleicht sogar irgendwann Geisteswissenschaft. Aber das wird immer wichtiger. Und darum ist das Schicksalsthema und schicksalsmäßige Verbindung aus früheren Erdenleben, das zieht sich also durch die ganzen Mysterien dran durch. Das ist der Hauptpunkt eigentlich. Und Steiner sagt auch, das ist der Hauptpunkt in Wahrheit in der Anthroposophie, weil es gibt genug geistige Strömungen. Und er sagt, das ist auch das, was über das alte Rosenkreuzertum, wie es noch so im 16., 15., 16. Jahrhundert war, hinausgeht. Da war nämlich dieser Gedanke Reinkarnation, Schicksal, Karma noch nicht so stark verankert drinnen. Sicher gab es einzelne Eingeweihte, die voraus waren und das gewusst haben, aber so richtig verankert war es nicht drinnen. Und Steiner hat es also ganz stark in die Anthroposophie hineingepackt und das gab es auch schon in der theosophischen Gesellschaft, allerdings aus der östlichen Tradition heraus. Und in der östlichen Tradition, dort kannte man immer schon also den Wiedergeburtsgedanken, allerdings mit einer ganz anderen Perspektive, nämlich dass man dort immer mehr empfunden hat, der Mensch ist verurteilt dazu, immer wieder auf die Erde zu kommen. Und das ist doch so ein schrecklich finsterer Ort auf der Erde. Alles ist leidvoll. Der Buddhismus sagt, die Grundwahrheit zu erkennen ist, das ganze Leben ist Leiden. Und der Buddha bringt die große Lehre, wie man sich jetzt langsam schrittweise davon befreien kann. Und zwar befreien kann so, dass man nicht mehr zu einer neuen Inkarnation herunter muss. Das ist das ganz Wesentliche. Weil man könnte jetzt sagen, na gut, das Leben ist so leidvoll, jetzt stürzt sie mir aus dem Fenster und da geht ins Wasser oder sonst was und alles ist vorbei. Naja, denkst du, wenn wieder Geburt ist, dann kommt man wieder und wahrscheinlich unter schlechteren Bedingungen. Also der Ausweg funktioniert für den östlichen Menschen überhaupt nicht. Also ich muss schauen, dass ich nicht mehr wiedergeboren werde. Wie tue ich das? Also indem ich jedes Haften an der Außenwelt verliere. Das heißt, keine Begierde nach Sinnlichen und so weiter, das ganz völlig abstreife. Das heißt, mich löse von der Erde im Grunde. Es hat also im Grunde etwas Weltflüchtiges, einen gewissen weltflüchtigen Charakter. Und das Neue, was aber hereingekommen ist, was mittlerweile sogar bis in den Materialismus geführt hat, ist, wir haben aber doch eigentlich die Aufgabe, da was zu tun und die Erde zu verwandeln. Und ja, sogar die heilige Erde aufzureißen, was für die alten Inder noch verpönt war. Na, Ackerbau, da fängt schon an, Erde umackern, nicht nur Jäger und Sammler, die nehmen, was die Natur uns schenkt, sondern wir fangen an, selber anzubauen. So ist die Kultur entstanden. Alle Kultur ist eigentlich aus der Agrikultur entstanden. Also da fängt es an. Wir tun etwas. Wir haben als Menschen eine Aufgabe, hier die Welt zu verwandeln, sie im Grunde in gewisser Weise weiterzuentwickeln. Weil sie aus der Hand der Schöpfer in gewisser Weise entlassen wurde und uns übergeben wurde. Und wir hier eine Aufgabe haben. Da können wir viele Fehler natürlich machen und wir machen genug. Aber wir können auch etwas weiterentwickeln und gerade dadurch uns selbst, nämlich unser Ich, unsere Individualität weiterentwickeln. Und das können wir so richtig, nämlich wirklich nur hier auf der Erde, wo wir mit den harten Tatsachen konfrontiert werden. Da entwickeln wir auch unser Ich-Bewusstsein. Nirgendwo entwickelt man nur so ein starkes Ich-Bewusstsein, wenn man einfach mit der Welt wirklich kollidiert. Und das tun wir im härtesten Sinne hier auf Erden, im harten Erdelement, mit dem kollidieren wir. Und da werden wir bewusst, da hocken wir auf. Wenn ich durch eine niedere Tür durchgehe und nicht aufpasse und mich anerwähne, dann weiß ich es. Wenn der Kopf brummt, weiß ich es, dann merke ich mir es wahrscheinlich fürs nächste Mal. Also da wachen wir auf. Also die Perspektive ist hier, sehr oft wieder geboren zu werden, um sich weiterzuentwickeln. So schön hat das Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts geschildert. Lessing, der nüchterne Dichter Lessing, der eigentlich ganz nüchtern war. Ja, so Dichter der Aufklärung, also sehr, sehr stark rationaler Verstand und der von sich selber sagt, ich habe in meinem Leben noch nie geträumt. Ich habe einen so klaren Verstand, dass ich nicht träume. In der Nacht schlafe ich, da ist finster und bei Tag denke ich aus und dazwischen gibt es nichts. Also sehr, sehr bewusster, sehr wacher, aber auch in gewisser Weise sehr nüchterner Mensch, aber er kommt eigentlich, wenn er den nachdenkt, darauf, wenn sich der Mensch entwickelt, dann müsste es eigentlich sowas geben wie wiederholte Erdenleben. Das ist eigentlich logisch, weil in einem Leben können wir uns ja gar nicht so viel weiterentwickeln. Was bringen wir in einem Leben schon weiter? In Wahrheit ein bisschen was, aber nicht sehr viel. Also wenn das wirklich einen Sinn machen soll, die ganze Geschichte, dann muss ich doch öfter die Chance bekommen, mich weiterzuentwickeln und damit zugleich die Welt weiterzuentwickeln. Und so kommt er geradezu auf verstandesmäßige Weise dazu zu sagen, eigentlich ist es logisch, dass es wiederholte Erdenleben gibt. Weil er hat mit Sicherheit keine bewussten geistigen Einblick gehabt. Man hat sicher in einer früheren Inkarnation irgendwas erlebt, sonst geht man nicht drauf. Aber in dieser Inkarnation sicher nicht. Er kommt durch die Logik drauf. Er sagt, eigentlich, wenn ich logisch denke, dann müsste das so sein, weil sonst macht die ganze Welt im Grunde keinen Sinn. Sonst ist das alles ein Unsinn. Wir kommen daher, tun ein Stückchen was und für was war das gut? Für gar nichts. Dann ist wieder vorbei. Das könnte man dann wirklich mit Mephisto sagen, am besten wäre es das Nichts entstünde, was soll das Ewige schaffen? Also dann geht es eh wieder zu Grund, für was das ganze Spiel? Nein, er erkennt das mit dem Verstand. Im Übrigen etwas, was auf ähnliche Art Dr. Strader im Drama erkennt. Dieser Dr. Strader, der eigentlich nur so ganz im Verstand hängt, aber da sehr, sehr ausgebildet ist, dem dämmert langsam, es gibt wiederholte Erdenleben. Und ich habe in diesem Erdenleben die Folgen eines früheren Erdenlebens zu tragen. Und für ihn ist es aber kein erfreulicher Gedanke. Weil Capesius sagt, ja, jetzt hast du endlich eine geistige Einsicht, das ist ja toll, bitte, ich wäre froh, wenn ich auf das schon so früh draufkommen wäre. Und du hast das alles durchschaut, und dann stellt sich aber heraus, für den Strader ist das genaue Gegenteil, er ist gar nicht erfreut darüber. Ich komme immer wieder zu neuen Erdenleben, immer wieder muss ich mir das antun, immer wieder ist es im Grunde leidvoll, immer wieder kollidiere, immer wieder verzweifle ich daran und dann soll ich womöglich nur selber schuld auch dran sein. Weil unser Schicksal, das uns passiert, ist nämlich die Folge dessen, was wir in früheren Erdenleben getan haben. Ist übrigens ein Gedanke, der viele Menschen abschreckt, sich mit Wiedergeburt auseinanderzusetzen, weil sie das nicht wollen. So, ja, schicksalsmäßig wird angetroffen, dann soll ich nur selber schuld sein. Ist doch angenehmer zu sagen, ich bin völlig schuld, der Zufall oder die Götter oder ich weiß nicht wer, ich kann gar nichts dafür. Immer trifft es mich, warum immer mich? Ja, vielleicht hat es eine Ursache, die man irgendwann einmal gelegt hat. Aber man kann ja was lernen daran. Nicht wahr? Das Schicksal oder die Schicksalsschläge werden dann plötzlich ganz was anderes, wenn man sie als Aufgabe begreifen lernt. Schicksal ist immer auch eine Chance. Und oft, wenn man gerade in der Situation drinnen steht natürlich und alles schief geht, wird man nicht gerade diesen Gedanken haben, aber vielleicht 10 Jahre später kommt man darauf, eigentlich habe ich dadurch einen großen Fortschritt in meinem Leben gemacht. Es war zwar eine fürchterlich bittere Zeit und eine schwierige Zeit, aber ich bin dadurch ein anderer Mensch geworden. Vorher war ich vielleicht wer, der nur in dem Vergnügen gelebt hat, nur ein Alkoholiker oder sonst was und weiß Gott was. Und dann bin ich irgendwann aber mal so durch Schicksal aufs Pflaster geknallt worden, dass man hören und sehen vergangen ist, aber ich habe mich aufgerappelt, es hat lang gedauert, es hat wehgetan, aber jetzt bin ich jemand anderer. Und jetzt habe ich plötzlich einen Teil bewusst aus meinem Ich im Griff, den ich vorher nicht im Griff hatte, weil halt das Ego, sprich die Widersacher, die da drin herumfuhrwerken, die Führerschaft hatten. Also es ist eine Möglichkeit, es ist eine Chance drinnen. Und das Schicksal ist eh interessant, wenn man es verfolgt. Jeder kann das sein eigenes Leben einmal einfach im Rückblick ganz neutral anschauen, was einem so alles passiert ist, was einem alles zufällig passiert ist, also was man gerade nicht bewusst angestrebt hat, was vielleicht sogar das Gegenteil war von dem, was man wollte, und das hat einem systematisch dorthin geführt, wo man eigentlich jetzt steht und wo man das Gefühl hat, da soll ich auch stehen. Und das Schicksal führt uns in Wahrheit. Das ist gescheiter als wir, oder es ist, ja, im Grunde ist es unser höheres Selbst, nicht? Unser eigentliches Selbst, das Geist-Selbst, wenn man so will, das da durchwirkt und uns führt. Wir können es halt in unser irdisches Bewusstsein in der Regel noch nicht herunterbringen, aber es ist die Zeit reif, ein bisschen mehr davon hereinzuholen. Dann werden wir auch zum Herrn des Schicksals, unseres eigenen Schicksals, bis zu einer gewissen Weise. Es ist also nicht so, dass alles unvermeidlich ist und die Art, wie sich das Schicksal ausleben kann, kann sehr unterschiedlich sein. Meistens ist es so, dass das Schicksal mal leise anklopft. Da wird man keine Überraschung. Man weiß eh, man soll sich ändern, aber nein, in 10 Jahren vielleicht. Der Wein schmeckt doch zu gut. Das nächste Mal klopft schon ein bisschen heftiger. Und wenn man da noch immer nicht hört, dann kriegt man mal irgendwann vom Schicksal, das heißt vom eigenen höheren Selbst, einmal einen ordentlichen Keimschlag drauf. Und dann wird es halt einmal Zeit, wirklich zu reagieren. Weil sonst kann es dann auch passieren, dass man gesagt, ja gut, probier's in der nächsten Inkarnation. Geh. Da bringst du nichts mehr weiter. Also, das kann man beeinflussen, je nachdem, wie man es hat. Man kann es unbewusst oder bewusster beeinflussen. Also die Zeit ist reif, es bewusster zu tun. Nur das heißt natürlich nicht, dass das Leben deswegen leichter wird, weil alle die Probleme muss man aufarbeiten. Und man muss sie halt dann aus eigenem Willen aufarbeiten, aus eigenem bewussten Willen, der sonst aus einem uns noch unbewussten Willen uns führt. Dr. Strada drückt es sehr deutlich aus. Er hat das Gefühl, ich bin schon in einer Welt, schon wie ich geboren wurde. Er ist nämlich so geboren worden, dass man seine Eltern nicht kennt. Auf das kommt er drauf. Er ist eigentlich als Findelkind sozusagen aufgewachsen, also bei Zieheltern. Und es hat eine schwierige Schicksalssituation. Und je mehr er zurückblickt auf sein Leben, sagt er, aber eigentlich irgendwie habe ich das Empfinden, ich habe das schon gewollt, unbewusst gewollt, bevor ich noch bewusst irgendwas wollen konnte. Hat mich das schon dorthin geführt. Es ist sehr bewusst, dass ich das eigentlich, dass er es eigentlich selber ist, der sich selbst in diese Situation geführt hat. Immer so ein gewisser Außenseiter zu sein, in der Familie, in der Welt draußen auch Außenseiter zu sein, das zieht sich so immer wieder bei ihm durch. Und wenn in der mittelalterlichen Inkarnation lebt, da ist der Jude Simon, der schon, also Sie wissen im Mittelalter, es hat sich ja dann lang gehalten, dass die Juden nicht immer gern gesehen waren, jedenfalls Außenseiter waren oder als solche empfunden wurden, vielleicht sich teilweise auch selbst so zurückgezogen haben. Egal, jedenfalls war das dieser Jude Simon auch, Aber er hatte damals schon so einen gewissen Vorblick auf das, was einmal als moderne naturwissenschaftliche Erkenntnis kommen wird. Er sammelt also Heidegger weiter, tut sie eigentlich wissenschaftlich im modernen Sinn schon bearbeiten und sortieren und so weiter. Das ist ein gewisser Vorgriff, der etwas, was eben auch kommen musste. Und das Volker und Herr Unik, das mit sehr gemischten Gefühlen. Auch die einen schwören darauf, weil die Mittel wirken wirklich, und die anderen sagen, das ist Teufelszeug, was der macht. Und letztlich also endet es so, dass er sich in die Templerburg flüchten muss, weil sie ihn fast umgebracht hätten. Weil man wusste schon, dass er mit den Templern zu tun hat, die hat man sowieso gehasst, und den Juden hasst man auch. Und da kommen also die Bauern vor, das ist eigentlich auch eine ganz tolle Szene, sehr farbig, wo es also sehr, sehr derb und sehr wild eigentlich hergeht. 12 Bauern, Steiner sagt mir den 12, da denkt man gleich an den Tierkreis, ist richtig, er hat sich dann später auch die Tierkreisbauern sogar genannt. Also es sind 12 Aspekte, wie man sehen kann, ich weiß auch deutlich, aber ich habe mir das nicht ausgedacht vorher. Nachher bin ich drauf gekommen, jetzt sind es 12. Und das passt, jetzt passt es. Also 12 sind, weil 12 Aspekte sind sozusagen, wie man die Welt oder diese damalige Situation betrachten kann. Und da gibt es ja welche, die jetzt für die Templer sind, da gibt es welche, die dagegen sind, und also in allen möglichen Spielarten steckt es dahinter. Und diese 12 Bauern kommen dann im nächsten Drama, im dritten, im Hüter der Schwelle auch im Übrigen wieder vor, als halt Bürger, 12 Bürger und Bürgerinnen, die in der Gegenwart eine Rolle spielen und die dann berufen sind, mit dem Mystenbund, mit dem Rosenkreuzerbund gemeinsam etwas zu tun. Weil auch ein wesentlicher Zug der Dramen drinnen ist, dass Steiner da einen Weg zeichnet, Geisteswissenschaft, Geistiges wirklich ganz praktisch ins Leben hineinzuführen. Es muss in die Welt hineingestellt werden. Es ist nicht etwas, was irgendwo in einem verborgenen Tempel passiert. Im ersten Drama gibt es noch zunächst einmal den unterirdischen Felsentempel, aber der steigt zum Schluss auf an die Oberfläche, wie in Goethes Märchen, zum Sonnentempel. Und dieser Sonnentempel ist eigentlich überall mitten im Leben dort, wo geistig strebende Menschen sich verbinden zu ihrem Tun. Und das sollte mitten in der Welt passieren, nicht in einem versteckten, verborgenen Ort. Das ist ganz wichtig. Im Übrigen war das immer der Hintergrund der Mysterien, obwohl sie in der Vergangenheit zwar im Verborgenen gewirkt haben und gearbeitet haben, aber die Früchte waren immer da, um die Welt zu verändern letztlich, um da was zu tun draußen. Nicht nur da hat man dann gelernt, wie betreibe ich den Ackerbau, zu welchen Zeiten muss ich sehen, und das was halt heute die Wissenschaft auf ihre Art macht und was damals die Menschen noch keine Ahnung hatten, das hat man erforscht. Also es ging immer auch ums Praktische, und Mysterien, die nur sind, dass ich schwelge in geistigen Erlebnissen am Sonntag und mich besser fühle dabei, das hat nicht wirklich viel Tragkraft. Und gerade Anthroposophie müsste das also ganz stark tun, sich mitten ins Leben hineinstellen. Und diese Mysterien, die spielen sie im Grunde heute überall ab. Und überall ist der Sonnentempel, der Mysterientempel, wo ein paar Leute sich versammeln, die geistig streben und die sagen, wir tun was, wir packen was an. Dort ist der Sonnentempel. Das ist kein besonderer Ort. Das ist der Kreis von Menschen, der sich vereinigt. Und wenn es eine Gemeinschaft von Menschen ist, kommen auch immer mehr geistige Kräfte herein. Das ist jetzt nämlich das Interessante, dass es der Einzelne hereinholen kann. Weil es aber die ganze Zeit gesagt, das Individuum muss alles hereinholen. Aber das Individuum bleibt deswegen nicht isoliert. Sondern noch Höheres kann hereinkommen, wenn sich freie Individuen zu einer freien geistigen Gemeinschaft vereinigen. Dann kommt mehr herein. Überall dort kommt mehr herein. Und daher ist es ganz toll, wenn man etwa an den Mysteriendramen arbeitet, dass eine Gemeinschaft von Spielern hat, da kommt viel mehr herein, als ein Einzelner finden könnte drinnen. Es kommt einfach durch die Gemeinschaft herein. Und noch mehr kommt herein, wenn man es aufführen kann und ein Publikum dabei ist. Ich denke, ja, die tun ja nicht, die schauen ja nur zu. Na, die tun sehr wohl was. Und es wird ganz anders mit einem anderen Publikum, wird es wieder ganz anders und andere Dinge kommen herein, wenn man sich hereinlässt wenn man es nicht vorher zugemauert hat mit einem völlig fixen Regieplan, der kann keinen Schritt ändern und mehr zulässt, wo das wie eine Maschine abläuft, dann sitzt ein bisschen der Ariman drinnen. Lucifer darf es außen schön verputzen, dass es schön ausschaut, aber dann ist es mehr die Wirkung der Widersacher, die hereinkommt. Also hinein ins Leben das Ganze, das ist ganz wichtig. Und das wollen wir halt auch ein bisschen versuchen mit unserer Aufführung, sie wirklich so sehr hautnah zu machen, also sehr direkt. Man kann es sehr unterschiedlich machen, natürlich hat es einen Wert, auch es zum Beispiel so zu machen, wie wirklich, wenn man in einen sehr fernen mystischen Tempel hineingeht und sich kaum über die Schwelle hineintraut und da vorne einmal sieht und vielleicht in 10 Jahren einmal einen Schritt weiterkommt. Das hat auch was für sich, so kann man es auch spielen. Also es gibt ganz andere Möglichkeiten, es zu spielen. Oder ich stehe es mitten hinein und spiele, weiß ich nicht, am Bahnhof irgendwo. Wir haben im Burgenland gespielt, das war ganz lustig, das war eigentlich ein Gasthaus. Und das war sogar aus, das war eine Festzeit, den haben wir für uns gehabt, dort haben wir es gespielt und draußen ist Fußballmatch gewesen. Auf einer großen Leinwand. Also eigentlich grässlich. Aber es war genial. Es hat nämlich funktioniert. Und es hat uns nicht die Stimmung geraubt. Man braucht dann natürlich einige Kraft, um dagegen anzukämpfen. Und trotzdem, dieses, wenn man so will, heilige, ernste, geistige drinnen zu fassen, mitten in einer tönenden Umwelt draußen. Weil dorthin müssen wir irgendwann einmal kommen, dass ich das Geistige hereinholen kann, wurscht, wie es da draußen zugeht. Und nicht nur, dass ich einen speziell zubereiteten Ort brauche. Ich meine, wir werden ihn oft noch und lang brauchen, uns dahin zu entwickeln, aber das Endziel muss sein, dass wir es überall können. Also, das heißt, es gibt keine Scheu, diese Dinge mitten in die Welt hineinzustellen. Das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft auch des Ganzen irgendwo, dass es ins Leben hineingehört. Und ja, wenn ich jetzt noch so vorblicke auf das 4. Drama, dort wird das auch in den Dramen ganz deutlich angedeutet, weil da soll dann wirklich eine Fabrik eben nach geisteswissenschaftlichen Grundsätzen mit dem Künstlerischen verbunden werden und so weiter. Es funktioniert halt dann nicht alles wirklich so, aber das Ziel ist es, das Geistige wirklich mit der ganz praktischen äußeren Arbeit zu verbinden und zu sagen, naja, die normale Büroarbeit, was hat denn die mit der Geisteswissenschaft zu tun? Ja, das ist eben das Problem heute, dass es so wenig damit zu tun hat. Und dass oft, die einen sind die Anthroposophen auf dem Buchhalter, haben es vielleicht keine Ahnung. Toll wäre, wenn man beides kann. Wenn wir beides zusammenbringen. Und nicht eine kreative Buchhaltung entwickeln, das fertig. Das kennen heute genug Leute, aber die Dinge müssen sich verändern und eben auch die Arbeitswelt muss sich verändern. Im 3. Drama ist der Dr. Strader so weit, dass er eine Erfindung fast fertig hat oder macht, die eigentlich darauf hinzielen soll, dass jeder Mensch die technischen Kräfte zu Hause in seinem nach seinen Wünschen gestalteten Heim verwenden kann und von dort aus arbeitet das heißt, jeder Mensch sich seine Umgebung schafft und aus dem heraus arbeitet, also nicht in irgendeine Fabrik hineingestellt wird, die überhaupt mit seiner Individualität nichts zu tun hat, die völlig geistlos ist, sondern wo er in einer nach seiner Individualität gestalteten Umgebung seine Kräfte entfalten kann und trotzdem aber mit den anderen zusammenarbeitet dabei. Es stellt sich dann heraus, dass die Erfindung nicht funktioniert, also die Zeit ist halt noch nicht ganz reif, es herunterzuholen, es ist halt nur die Zukunftsperspektive, aber es wird große Veränderungen auch geben müssen, etwa in der Arbeitswelt. Also so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es in Wahrheit nicht gut. Warum arbeiten die Leute heute? Weil sie Geld verdienen, weil sie reich werden wollen, je mehr, desto besser und möglichst viel Geld und möglichst wenig Arbeit und die Arbeitgeber sagen aber genauso umgekehrt, die arbeiten möglichst viel um möglichst wenig Geld, dann rauft man sich halt mit der Gewerkschaft irgendwo zusammen, aber aus einem inneren geistigen Bedürfnis, wer arbeitet aus einem inneren geistigen Bedürfnis heute? Ganz wenige in Wahrheit. Ich glaube, es gibt schon, also in manchen Berufen und manche Menschen schon, aber die Mehrheit ist es zweifellos heute nicht und auch nicht in den Berufen, wo es ganz dringend notwendig wäre, also etwa Lehrer oder solche Sachen. Ich meine, wo man unmittelbar wirklich mit Menschen arbeitet oder Ärzte. Der Patient ist halt ein Leber, eine kranke Leber. Wenn man sieht, ändert die Leber, die wird halt mit allen möglichen Geräten untersucht und aus. Der ganze Mensch ist nicht da. Also da müssten ganz andere Dinge hineinkommen, da muss sich die ganze Arbeitswelt auch ändern. Kann sich ändern, wird sich immer ändern, dauert sicher. Also es wird nicht gleich morgen sein, man darf ja nicht verzweifeln, wenn es nicht gleich morgen ist. Man muss sagen, den nächsten Schritt, den ich tun kann, das ist das Wichtige. Es wird halt so oft gesagt, na, was kann denn der Einzelne schon tun, es gibt so viele Probleme auf der Welt und alles ist schlecht und so viele Mächtige gibt es und man hat keine Chance und die Politiker entscheiden das. Was kann ich schon tun? Ich behaupte, nur jeder Einzelne kann was tun. Und wenn die Einzelnen die Schritte versäumen, dann wird nichts passieren. Und wenn jeder Einzelne oder viele Einzelne die Schritte machen, dann wird sich die Welt verändern. Und das, was die großen Probleme heute macht, das wird irgendwann an sich selbst zusammenstürzen, weil es eigentlich schon längst überholt ist. Und alles, was längst überholt ist, wird mit der Zeit negativ. Auch wenn es einmal in der Vergangenheit vielleicht was ganz was Tolles war. Aber wenn es sich nicht weiterentwickelt, dann wird es negativ. Aber es stürzt irgendwann zusammen, weil alles ist vergänglich, zum Glück, auch das. Also da brauchen wir uns gar nicht so viel Sorgen machen. Wir müssen schauen, dass wir individuell jeder seine kleinen Schritte, die er machen kann, sei er noch so bescheiden, und sagt, naja, was wird das schon beitragen? Und das brauchen wir uns am wenigsten den Kopf zerbrechen. Das wird man dann schon sehen. Aber im Tun. Und ich empfinde also diese Mysteriendramen auch als etwas, was einen Mut dazu machen kann. Was einem eine Anregung dazu geben kann. Also in diesem Sinne gehen wir heran an die Dinge. Wenn Sie Fragen dazu haben, stehe ich zu allem gerne zur Verfügung, soweit ich es beantworten kann. Also man kann immer nur erzählen eigentlich davon. Man kann es auch verschiedentlich herangehen.
Ich habe eine grundsätzliche Frage, ja. Weil Sie gesagt haben, Sie haben ja die Mysteriendramen schon vor Zeiten gelesen.
Ja,
aber
ja.
Nicht den Zugang gefunden, als wenn man jetzt gespielt wird. Ich weiß nicht, hat das die Frau Dr. Eisenmeier einmal in Menschenkunde gesagt, dass Schiller, wenn er
ja.
gedichtet hat, er ist gegangen.
Ja.
Haben Sie das einmal versucht?
Schon ja. Hab ich auch, aber ich muss gestehen, ich habe es dann so wirklich rezitiert und das so weit ist nie gekommen, interessanterweise. Ich meine, eigentlich ist es logisch, dass ich irgendwann bei den Mysteriendramen ende sozusagen oder lande, weil ich mich mit Anthroposophie beschäftige und schon früher Schauspieler tue auch und aber beruflich auch also im technisch-praktischen Leben drinnen stehe. Also eigentlich ist es logisch, aber ich habe nie daran gedacht, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich dachte, das ist unmöglich. Mit wem willst du das machen, wie willst du das machen? Und eigentlich, es ist nicht umzusetzen in Wahrheit. Und irgendwann hat man mich halt gefragt, ob ich einen Lesezirkel ob ich da mitmache. Und das war es dann. Da habe ich mir irgendwann gedacht, wollte ich nicht da sitzen und lesen, es fad. Entweder es ändert sich oder nicht und es hat sich geändert. Und es sind lustigerweise immer gerade zur richtigen Zeit die richtigen Menschen gekommen, sodass ich immer sage, das Stück hat sich selbst besetzt. Zur richtigen Zeit waren die richtigen Leute da und es passt wunderbar. Nur nicht eingreifen.
Beim auswendig lernen, wenn man mal was auswendig lernt, am Donau oben
ja,
lang gehen,
ja, geht ja, ja.
Viel rascher als wenn man sitzt.
Ja, absolut. Nein, ich kenne das also vom Schauspiel überhaupt. Das sind doch immer erstens sprechend und gehend dabei. Also wirklich das Sprechen, den Text, da sitzt er auch viel besser. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn er nur im Kopf oben sitzt. Er
ist dann schon erlebt.
Dann ist er erlebt, nämlich sonst ist er nur vorgedacht irgendwo. Und das ist schlecht. Wenn ich schon vorher weiß, was kommen wird in 5 Minuten, wirkt es eigentlich nicht mehr echt. Also es muss eigentlich immer wie spontan kommen. Und das kommt aber, wenn man ihn wirklich in der ganzen Motorik auch verankert, in dem ganzen Gefühlserleben, im Willensleben verankert. Irgendwo drinnen, dann kommt es viel spontaner und viel lebendiger. Und dann kommt es ja immer wieder ein bisschen anders. Ja, natürlich braucht man gewisse Richtlinien, wie man was tut. Man kann nicht alles jetzt bei jeder Aufführung neu erfinden, aber es muss ein Raum dafür vorhanden sein. Und mittlerweile merke ich das ganz stark, es gibt ja manche Sachen, die auch gut, wenn man im Skitheater, wird ja fast alles vorgegeben heute. Der Regisseur sagt, was getan wird, weil er sagt, du musst jetzt so durchs Stück hupfen, durch Schillers Don Carlos, man weiß nicht warum, aber er hat es halt einfallen lassen, dann musst du das machen. Aber es gibt auch welche, die gute Einfälle haben. Und trotzdem ist es nicht echt. Ich habe mal ein Schlüsselerlebnis gehabt, ich habe ein Stück gesehen, ich weiß nicht mehr welches es war, gesagt, ach, das war wieder ein toller Regieeinfall. Und 10 Minuten später hat mich was unheimlich gestört. Und dann bin ich draufgekommen, es war ein guter Regieeinfall, aber das war der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Nicht, es war echt, es war authentisch, es ist mir nahe gegangen. So, ich habe gesagt, es war ein genialer Einfall vom Kopf. Aber es war nicht echt. In Wahrheit ist es nicht echt und mittlerweile sehe ich das sofort. Und das will ich eigentlich im Grunde nicht drinnen haben in einem Stück. Das muss von da kommen. Das muss so wirken, als wäre es jetzt entstanden und in Wahrheit entsteht es auch jetzt. Und es muss immer wieder neu entstehen. Ich kann nicht ein Programm abspulen, ein fertiges, dann ist es tot. Sondern es muss jetzt im Moment leben. Und diesen Lebensraum muss ich ihm lassen, dass es jetzt entstehen kann. Jetzt in dem Moment, wo es tut. Und beim nächsten Mal ist es wieder anders. Ein bisschen. Wir brauchen halt ein paar äußere Verkehrsregeln auf der Bühne, dass die Leute nicht zusammenstoßen oder so. Aber viel mehr braucht man im Grunde gar nicht. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich ehrlich von Herzen kommt. Und das ist bei diesem Mysteriendrama besonders wichtig. Und trotzdem muss man eine gewisse Distanz zur Rolle auch wieder finden. Man muss wissen, was die Rolle ist und was bin ich. Das ist im Schauspiel überhaupt sehr wichtig. Weil wenn man zu sehr verschmilzt mit der Rolle, kann das sehr gefährlich werden. Es ist nur bei den Mysteriendramen schon so, dass sie natürlich auch eine Aufforderung sind, auf die eigene Entwicklung auch zu schauen. Bei anderen Stücken muss man das nicht in dem Maße. Sozusagen normale Stücke unter Anführungszeichen kann man halt so spielen, wie man ist. Und muss nicht notwendigerweise eine Entwicklung durchmachen. Aber da muss man es eigentlich, wenn man es ehrlich machen will. Und das Stück hilft einem auch dabei. Aber trotzdem darf man sich nicht verwechseln mit den Personen, die man spielt. Dann wird es gefährlich. Nämlich in Doppel, es kann zweifach gefährlich sein. Es kann gefährlich sein, dass es für einen selber gefährlich wird, oder man spielt eh nur mal über sich selbst, so wie man ist. Aber dann spielt man nicht die Rolle, sondern sich selbst. Und das ist uninteressant in den meisten Fällen. Naja, es gibt Schauspieler, die das eine stark haben, die spielen immer nur sich selbst grandios. Und andere, die total mit der Rolle verschmelzen und es nicht erpacken. Wenn man denkt an einen Oscar Werner oder was, der genial war, aber der nie diese vollkommene Trennung geschafft hat. Und dann zum Alkoholiker und alles Mögliche wurde. Weiter nicht weiterkommen. Man muss wirklich in der ärgsten Emotion, die ich auf der Bühne habe, raussteigen können, so statt Kaffeepause. Ich darf nie so drinnen sein, Romy Schneider war gefürchtet. Ich war gefürchtet, wenn da irgendeine Szene oder was war, was weiß ich, gekauft haben oder was miteinander. Die Kollegen haben sich gefürchtet, weil sie sich so eingesteigert haben, dass sie nicht mehr aufhören hat können. Die hat es zerkratzt oder sonst was. Und sich selbst verletzt dabei, alles Mögliche, weil es so in Rage war. Ich muss das eigentlich in der ärgsten Emotion, die ich spiele, jederzeit beherrschen können. Jederzeit aussteigen können. Das eigene Ich ist was anderes. Mein Ich ist was anderes als das Rollen-Ich. Ich stelle meinen Körper, von mir aus meine Seelenkräfte, alles Mögliche zur Verfügung, aber ich stehe eigentlich daneben und schaue zu. Es dauert eine Zeit, bis man dorthin kommt. Das ist nicht so einfach. Also man muss eine gewisse Erfahrung damit auch machen. Aber das ist ganz wichtig. Das ist aber auch wichtig für den geistigen Entwicklungsweg, dass man immer auch dieses Zurücktreten haben kann. Dann sind wir bei dem, was ich am Anfang mit dem Humor auch gesagt habe. Dass man so ein bisschen auf sich herunterschauen kann. Welches Zwergerl bist du eigentlich? Wie weit bist du jetzt schon? Tu dich nicht zu groß machen, in Wahrheit. sondern schau, wie viel du wirklich realistischerweise schon bewältigt hast. Dazu braucht man das auch. Weil da ist genau dasselbe, wenn ich schon schwelgen, weil ich ein paar Steiner-Vorträge gelesen habe und das weiß, was da drin steht, bin ich jetzt schon der große Eingeweihte. Naja, eher nicht. Eher nicht. Aber das wird dann vielleicht nicht immer so ganz deutlich bewusst. Und das kann man also alles dort dann sehr schön lernen. Und man lernt hier auch sehr schön das, was Steiner sonst in den Zyklen oder so halt notwendigerweise allgemeiner formuliert, lernt man hier wirklich ganz an konkreten Beispielen erleben. Und da sieht man, dass das teilweise individuell sehr unterschiedlich ist. Also ein geistiger Entwicklungsweg läuft nie nach Lehrbuch ab. Wo man sagt, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe und genau in der Reihenfolge und dann so, das kann oft sehr durcheinander geraten, die Dinge, weil sich jeder Mensch ein anderes Schicksal mitbringt, eben eine andere Individualität ist. Und für jeden selber ist es wieder ein ganz neuer Weg. Und Steiner hat sehr oft gesagt, dass es Anthroposophie gibt, so oft in Wahrheit, dass es Anthroposophen gibt. Jeder muss seinen Weg in Wahrheit finden. Man kann nur Anregungen dazu geben, aber nichts ist schlimmer, als wenn jetzt alle irgendwas nachbeten. Weil das ist ja nicht ihres. Dann haben wir genau das, was im Drama mit Maria und Johannes Thomasius ist, wo sie ihn nicht freilässt zunächst. Und er auch gar nicht freikommen will, sondern froh ist, dass er da die strenge Führung im Grunde hat. Aber irgendwann müssen wir lernen, selber laufen.
Es wurde erwähnt, dass man da als Zuhörer sehr viel macht.
Ja, ja.
Kann man das vielleicht noch ein bisschen heraus und dass wirklich jedes Publikum anders ist?
Es ist jedes Publikum anders. Es ist erstens einmal so, man muss es vorbereiten. Also es ist eine gewisse Vorbereitung auch von den Schauspielern da, dass eine gewisse Gemeinschaft überhaupt entsteht. Man hat es heute oft in den Theatern nicht, zum Beispiel eine der Grundsachen des Regietheaters ist etwa gerade dieses Gemeinsame nicht entstehen zu lassen. Das hat eigentlich der Brecht im Grunde hereingebracht, der sagte, eigentlich das Publikum soll als objektiver Beobachter drinnen sitzen und soll sich seine eigene Meinung bilden, aber er soll sich trennen von dem Geschehen. Er soll eigentlich im Grunde nicht mitleben, sondern es trennen. Hat eine gewisse Berechtigung insofern, als ich damit sehr bewusst etwas anschaue. Weil allem, dem ich mich gegenüberstellen kann, das kann ich bewusst anschauen. Und wenn ich nur instinktiv mitträume, mit dem, was passiert, dann wird Wolfi endlich wieder Goethes Faust oder sonst irgendwas und mitträume und dann weiß das, ist es vielleicht auch zu wenig. Also Bewusstsein müssen wir erwecken. Das haben immer die Dinge auch eine Berechtigung. Aber der nächste Schritt ist, dass man über diese Kluft, die entstanden ist, wieder eine Brücke, aber bewusster langsam findet. Und das muss von beiden Seiten vorbereitet werden. Einerseits von den Schauspielern, indem sie wirklich ihr Inneres, nämlich wirklich ihr Inneres, hineinlegen in die Sache und nicht nur bloße äußere Mache haben, indem sie halt irgendwelche Gesten einstudiert haben, die der Regisseur gesagt, mach jetzt diese Geste und mach jetzt diese Geste und da kommt nichts Inneres durch, sondern spult wieder ein Programm ab, das man einstudiert hat. Das heißt, man muss eigentlich das Innere geben können und das erfordert Mut. Das erfordert Mut, weil da kommen Dinge heraus in dem Moment, die man selber an sich vielleicht noch nicht kennt und die drinnen stecken. Und da darf man nicht die Angst sagen, jetzt, was wird denn das sein?
Ja, ich habe früher jahrelang eben die Weihnachtsspiele mitgemacht.
Ja.
Da hatten wir sehr unterschiedliche Dirigenten. Und im anthroposophischen Zusammenhang sind ja die Unterschiede kolossal.
Ja.
Und das war zunächst einmal mehr mit der Nachahmung, also dass man ein Kostüm anbekommen hat.
Ja.
Und dann ist man da hereingewachsen.
Ja.
Und dann, das war der Georg Friedrich Schulz. Das ist so ähnlich wie bei einem Erfinder, der hat oben sozusagen wie bei mit dem Pendel des Kronleuchters und dann ist ihm das Fallgesetz eingefallen. Und so hat der gesehen, was da ist und hat er mit einem Mal im Dreikönigsspiel die ganze Dreigliederung erkannt.
Ja.
Und hat dann wirklich die ganzen Komponenten, also die Art der drei intellektuellen Typen beim Herodes,
also
die ganze dunkle Seite, wie, was für Komponenten gebraucht die Macht und hat einfach das bis in die bildnerischen Elemente hinein einfach gekonnt. Und das ist ein ganz anderer Ansatz.
Ja, 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 ist richtig.
Was
ja,
ich
ja.
sagen will, ja. ich meine, dass, es gibt 4 Stufen für mich.
Ja.
Also wenn ich so durch ja. meine Scheuklappen ja. die Dinge sehe, das ist äußerlich, also was sie angesprochen hat, Regie, Theater und so etwas, aus dem Bauch heraus, das ist nur reiner, ich überzeichne das, also ich mache ja. das Typen daraus, aber da geht es, wenn ich hindurchschaue, ist das nur eine Ellenbogen-Machtpolitik, rein
ja, ja, ja,
egoistisch
ja, ja,
ja. und die anderen sind nur Pappkameraden.
Ja, ja, so ist es. Ja.
Dann gibt es das Intellektuelle, wo ich das reflektiere. Hm. Und das kann so etwas sein, was ich gerade geschildert habe von dem Georg
ja, ja, ja.
einerseits. Und dann gibt es, also das eine ist vom Bauch in den Kopf. Und dann gibt es eine weitere Qualität. Das ist, wenn die Dinge Füße bekommen, wenn ich mit einem mal so im Künstlerischen bin, wie das Gespräch zwischen uns heute Abend hier war, dass ich mit einem mal die Dinge sich selber bewegen genau. sehe und ich ja. bin da anwesend und staune, wie die Dinge sich, das ist anschauende Urteilskraft oder
ja,
die
Welt ja, ja, ja.
genau. Und dann das, wo sie hinzielen, das ist noch eine Stufe weiter und das streben wir an oder dass die Personen, die realen Personen auf der Bühne, wie nennt man das, auf der Mysterienbühne,
ja, ja.
dass mir die Welt Auge wird. Also
ja.
sozusagen, dass alles nicht mehr Füße, nicht mehr diese Bewegung, sondern dass das eine Einheit ist, dass es eine wortlose Sprache wird, dass sich das Wesen selber mitteilt. Und dann sind wir sozusagen auf einer ganz anderen Ebene, wo wir
so mit den Göttern ja.
sprechen.
So ist
und das ja. sind und das kann ich im Alltag, also das ist jetzt nicht Theorie, obwohl ich das jetzt so ein bisschen so
in ja, ja, ja,
Stufen
ja, ja.
gemacht habe. Aber ich muss einmal unterscheiden, ob einer aus dem Bauch heraus poltert.
Ja, richtig. Ja, ja, richtig.
Sehe,
ja,
ja. ein Geist. Dann, richtig. Dass ich merke, es diszipliniert einer sich in die Abstraktion und in das, in diese Kühle. Das ist immerhin schon, dass man miteinander reden kann.
Richtig, ja, ja.
Also sozusagen die Kommunikation ja. oder Sender, Empfänger und so weiter, wenn ich jetzt mal so sage. Also diese Kälte ist da. Und das andere ist,
ja.
Das, was ich natürlich nicht ausführe, sondern einfach das, was Goethe angestrebt hat, wenn ich mit einmal Weite mache,
richtig, ja.
das ist etwas, was
ja, mit dem
Atom zusammenhängt.
Absolut.
Und dann das andere ist, was sich dann auch wirklich einstellt, also dass ich mit einmal merke,
eben.
Dass man das einfach sagt, man kann das nicht mehr fordern, aber man sieht das einfach.
Ja, ist richtig, alles, ja, ja.
Na, wie, dann kommt, wie der Handschuh auf den...
Ja,
auf
die, ja, ja richtig, ja. Na, und da kommt dann eben auch was herein und das ist eben dann wirklich, wenn die Gemeinschaft mit dem Publikum da ist, aber da gehört einerseits die Offenheit eben beim Schauspieler dazu, sich wirklich zu geben, sein Inneres auch zu geben und eine gewisse Offenheit beim Publikum, wenn die nicht nur so da sitzen und sagen, wie machen wir das jetzt und na, das haben sie aber nicht so gemacht, wie das der Steiner gesagt hat. Das war da, stimmt die Frage mit dem Kostüm? Nein, das der Frage dann war nicht richtig. Ja, dann werde ich wahrscheinlich eine Barriere einziehen. Also ich sage gleich, wir machen es sicher ganz anders. Wir verstoßen gegen 127.000 Regeln, die es gibt. Wahrscheinlich gegen fast alle, die es gibt.
Und auch ein gewisses Wohlwollen.
Ich bin schuld dran. Ich sage es ja immer, scherze euch nicht drum.
Also
ich bin der Volksverhetzer
da.
Bitte?
Auch ein gewisses Wohlwollen von
mir. Ja, 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 es muss einfach sein, wir müssen uns bewusst sein, wir können nicht was Perfektes hinstellen. Es ist immer ein Schritt in eine Richtung. Und wir können nur versuchen, gemeinsam ahnend etwas zu erleben von dem, was drinnen steckt. Und zu dem Zweck versammelt man sich, aber das muss man sich bewusst machen. Und wenn dann irgendwas hereinkommt, dann ist es das wert gewesen. Das ist es, was man mitnehmen kann. Mehr. Was anderes kann es nicht sein. Das ist das Wichtige. Also natürlich muss man schauen, dass man als Schauspieler handwerklich und so weiter sich halt so diszipliniert, so gut es geht. Aber das allein macht es nicht aus. Es kann wer wunderbar perfektes Handwerk beherrschen und es kommt trotzdem null rüber, weil es völlig äußerlich ist. Das ist nämlich nicht das, was ich vorher gesagt habe, dass man das Ich zur Seite stellen muss. Trotzdem muss ich aber von innen was geben und das darf nicht nur sozusagen äußerlich, handwerklich, mechanisch sein.
Vielleicht drüber stellen, nicht
ja, genau, genau, genau. Ja, in diesem Sinn lade ich Sie herzlich ein. Ja.